Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Raketengespräche. Dieses Raketengespräch ist nicht mehr ganz frisch. sprich, das ist schon ein bisschen her, dass das stattfand. Was aber jetzt, wo ich es mir nochmal angehört habe, weil ich es eben auch geschnitten habe, gemerkt habe, gar nicht so schlimm ist, sondern eigentlich ganz spannend ist. Das ist so ein bisschen jetzt wie eine Zeitkapsel. Also als wir das Interview geführt haben, da steckten wir wirklich noch mittendrin im Lockdown. Und jetzt sieht es ja tatsächlich so aus, als bewegten wir uns gerade auf ein Ende zu. So langsam fängt alles wieder an zu leben. Es gibt immer mehr Lockerungen und ja, das ist irgendwie schön jetzt zu sehen, weil das Gespräch zwischendurch dann schon, also zwischendurch waren wir alle drei fast so ein bisschen down und jetzt eben mit diesem Wissen, dass eben Besserung und Hoffnung stattfand und stattfindet, dieses Gespräch jetzt wieder zu hören, ist irgendwie schön. Vielleicht sollte ich aber erstmal sagen, mit wem ich überhaupt das Gespräch geführt habe. Denn für die war der Lockdown A auch nicht ganz einfach und B eben auch ziemlich relevant für ihren Beruf. Und zwar habe ich mich unterhalten mit der Felicitas Janda und dem Konrad Oertel. Die zwei betreiben das Kapitel 2. Das ist ein Secondhand-Laden in der Zellerau in Würzburg. Und das heißt, wir sind sozusagen Kollegen und haben so ein bisschen geplaudert von Vintage-Ladenbesitzer zu Vintage-Ladenbesitzer. Haben dann natürlich auch über das Thema Mode früher oder später dann mal gesprochen. Aber zwischendurch war es dann auch fast ein kleiner Gründertalk, weil wir auch fast gleichzeitig gegründet haben. Die haben nur gut, ich glaube, 1,5 Monate, nachdem ich die Vintage-Rakete eröffnet hatte, eröffnet. Und insofern hatten wir dann natürlich so ein bisschen parallele Erlebnisse jetzt gerade, wenn es um Corona geht. Und haben uns da sowieso auch immer so ein bisschen ausgetauscht. Aber als wir dann eben hier wirklich mal zusammensaßen und das mal in Ruhe besprechen konnten, das fand ich wirklich schön und spannend. Und in Ruhe besprechen ist wahrscheinlich das richtige Stichwort, denn ja, wir haben alle so ein bisschen die Zeit vergessen, was noch dadurch unterstrichen wurde, dass tatsächlich, wir haben das Gespräch bei mir zu Hause aufgenommen. Und als sie ankamen, war noch, naja, ich sag mal normales Wetter. Und dann haben wir geredet. Und ein paar Stunden später habe ich sie zur Haustür gebracht und wir haben die Haustür aufgemacht und es war alles weiß. Das war echt wie so, wo ist das so? Bei Narnia oder so, wo man den Schrank aufmacht. Ich habe Narnia nie gelesen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube so. Irgendwie. Oder Mini-Playback-Show. Einmal durch die Zauberkugel. Jedenfalls war das ein super schönes Gespräch, was auch daran liegt, dass ich wirklich einfach ein großer, großer Fan von den beiden bin. Ohne mich selbst älter machen zu wollen, als ich bin, ist mir in dem Gespräch eben nochmal bewusst geworden, wie jung diese zwei einfach noch sind und was sie aber alles schon auf die Beine gestellt haben und stellen. Und ich finde sie einfach wahnsinnig sympathisch sowieso, aber auch so nachdenklich und so mutig und kreativ und so bedacht irgendwie. Das hat mich echt beeindruckt. Und ja, wir reden ganz viel über unterschiedliche Lebensphasen und Lebenskonstellationen und eben da geht es auch immer wieder um Alter irgendwie. Ich weiß noch, dass ich mir irgendwann mal, das habe ich mir sogar dann aufgeschrieben, mal gedacht habe, irgendwie hat man nie das richtige Alter. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich bin für alles, was ich machen will, zu jung. Und auf einmal war ich für alles, was ich machen will, zu alt. Aber irgendwie so das richtige Alter. Also wann kommt denn mal einer und sagt, oh, dafür hast du jetzt genau das richtige Alter. Eigentlich sollte man das sich einfach eben selber sagen. Ich sag irgendwann in dem Gespräch, ja, die Inspiration ist einfach nicht da. Und das Geile ist, inzwischen kann ich sagen, sie kommt und kam wieder. Und zwar genauso, wie es die Fee prophezeit hat, nämlich mit den ersten Sonnenstrahlen. Die haben, glaube ich, geholfen auf allen Ebenen. Damals haben wir einfach nur gewartet, steckten so mittendrin. Der Konrad sagt auch irgendwann, warten ist wie eine andere Zeitzone. Das ist ein Satz, der irgendwie bei mir hängen geblieben ist. Vor allem, weil es eben auch diese Fremdbestimmung einfach ist, die einen zwischendurch so in den Wahnsinn getrieben hat. Und dann kam irgendwann diese totale Craziness, wo sich gefühlt täglich die Regelungen geändert haben und wir gerade eben im Einzelhandel überhaupt nicht mehr wussten, wo ist jetzt eigentlich oben und wo ist unten und dürfen wir aufmachen und was brauchen wir alles und so. Und inzwischen lockert sich alles. Und noch was bei mir hängen geblieben ist, und ich glaube, da muss ich auch weiter noch ein bisschen drüber nachdenken, beziehungsweise ich glaube, dass das auch was ist, was ich jetzt immer mehr erst noch zeigen wird oder was immer mehr jetzt irgendwie deutlich wird, ist, irgendwann sagt die Fee, sie fragt sich, ob sie durch Corona ein anderer Mensch geworden ist. Und das ist, finde ich schon, auch wenn das jetzt so groß klingt, eine berechtigte Frage irgendwie. Inwiefern hat Corona uns verändert? Also unser Verhalten, unser Denken, unser Fühlen und tatsächlich dann vielleicht unser Wesen nachhaltig verändert oder eben nur kurzzeitig verändert und wir flutschen dann wieder zu unserem alten Ich zurück. Das finde ich spannend. Also da muss ich über mich und aber auch über Leute in meinem Umfeld, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. Jedenfalls wünsche ich euch super viel Spaß mit diesem Interview, mit diesen zwei supi Leuten. Und ja, es ist ein bisschen länger geworden. Ich habe schon einiges rausgeschnitten, aber mehr kürzen ging einfach nicht. Insofern genießt's. Da habt ihr ordentlich Zeit, spazieren zu gehen, zu putzen, in der Sonne zu liegen oder was ihr eben machen wollt beim Podcast hören. Viel Spaß! Warum ich euch ja tatsächlich eingeladen habe, also aus vielen Gründen, aber ist eben ja auch, weil wir sind ja eigentlich Kollegen. Also wir machen ja fast dasselbe oder das Ähnliche. Und ich habe vorhin mal in meine WhatsApps reingeguckt, weil ich wissen wollte, wann du, Konrad, mir damals diese Sprachnachricht geschickt hast. Ich weiß nicht, ob du dich an die überhaupt erinnerst.
Also ich habe auf jeden Fall die Chats nicht mehr.
Deswegen ich kann sie dir mal schicken. Weil Konrad, du und ich, wir kennen uns ja tatsächlich schon ein bisschen. Also jetzt nicht wahnsinnig gut, aber wir kannten uns schon 2019, weil du ja bei uns im Kneipenchor mitgesungen hast, schon vor einer Weile. Und da habe ich irgendwann von dir, nicht irgendwann, sondern ich habe jetzt geguckt, im April 2019 eine Sprachnachricht von dir bekommen, wo du mir gesagt hast, hey Antje, und ich habe gehört, du willst einen Second-Hand-Laden aufmachen und also ich auch und ich möchte aber keine Konkurrenz zu dir sein und wollen wir uns nicht mal treffen und irgendwie bequatschen, ob wir uns irgendwie zusammentun wollen oder ob wir überhaupt dasselbe vorhaben oder was auch immer. Und dann haben wir uns im April 2019 tatsächlich auch getroffen im Biergarten.
Das weiß ich.
Genau.
Das wusste ich nicht mal.
Lustig.
Ich war schon voll in der Planung dabei vor allem. Wir haben uns März kennengelernt.
Vielleicht hast du Antje einfach nicht mit ihr verbunden oder Klagenfurt?
Nee, wir kannten uns halt auch überhaupt nicht. Also, weil das ist es nämlich. Also, ich kannte den Konrad lange, bevor ich dich kannte. Und habe tatsächlich dich dann erst, als, glaube ich, das Kapitel 2 schon offen hatte.
Krass.
Zum ersten Mal. Zumindest bewusst wahrgenommen.
Ich glaube, ich habe auf jeden Fall Juni so richtig, oder Mai so richtig stark mit angefangen. Also, dass ich halt mit auf Ladensuche war.
Ja, eben, aber da habe ich nämlich von Konrad ja auch nur noch, oder vom ganzen Laden eigentlich nur noch sporadisch mitbekommen, weil wir haben dann eben in unserem Gespräch festgestellt, nee, es ist wahrscheinlich besser, wenn jeder sein eigenes macht, einfach weil wir da, glaube ich, schon unterschiedliche Herangehensweisen hatten, was aber auch einfach daran lag, dass ihr halt einfach, glaube ich, sehr viel experimenteller auch einfach an die Sache rangehen konntet und ich irgendwie halt auch eine Familie zu ernähren hatte und deswegen, glaube ich, auch ein bisschen anders an die Sache rangegangen sind und haben aber eben ausgemacht, also wir machen zwar jeder was Eigenes, aber wir sind uns trotzdem wohlgesonnen, so, wir sind keine böse Konkurrenz.
Ja, das ist ja auch, das heißt ja auch, dass wir dann eben nicht konkurriert haben.
Richtig.
Und wenn wir schon, wir haben ja sogar im Gespräch schon gemerkt, dass wir verschiedene Ansätze haben und gemerkt, dass Secondhand auch unglaublich verschieden sein kann.
Ja.
Und dann ist es ja auch so gekommen. Ja.
Genau. Und deswegen weiß ich dann gar nicht mehr genau, was dann überhaupt passiert ist. Ich weiß, dass ihr dann lange ein Ladengeschäft gesucht habt, aber dann war ich selber so busy, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Wie war das denn?
Wir haben, glaube ich, eine richtig coole Ladenfläche mal in der Sanderstraße gefunden und haben da echt lange auch drauf interessiert, dass wir da irgendwie reinkommen, was absolut dann nicht funktioniert hat, weil wir mit der Frau leider nicht mehr reden konnten dann. Aber haben dann einfach super viel geguckt und Konrad ist auch wirklich alle paar Tage durch alle Straßen mit dem Fahrrad gecruised und hat geschaut, ob irgendwo ein Laden ist. Und haben dann letztendlich halt im Dezember über eine Mainpost-Anzeige den Laden gefunden.
Ach krass, siehst du, das wusste ich nicht. Das heißt, und im Januar habt ihr dann schon aufgemacht, das heißt, das ging ja dann auch ratzefatze.
Wir haben ihn dann Weihnachten bekommen und am 18. Januar war es offen.
Da haben wir uns die Ziele sehr hoch gesteckt und mussten es dann einhalten, weil wir es schon veröffentlicht hatten.
Das ist was glaube ich, also ich arbeite auch so, ich brauche immer ein bisschen Druck. Wir wollten ja eigentlich, oder ich hatte vorgeschlagen, dass wir morgen miteinander reden und dann hast du ja gesagt, dass du morgen die Weißheinz-Szene rauskriegst.
Ja.
Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute noch nicht vorbereitet gewesen. Also,
ja.
Wenn man Termine hat, dann muss man sie ja auch nutzen. Insofern, wahrscheinlich, wenn ihr ein halbes Jahr Zeit gehabt hättet, dann hättet ihr ein halbes Jahr gebraucht und wenn man halt nur einen halben Monat hat, dann
voll.
Aber wir hatten auch einfach extrem viel Lust aufzumachen und
das viel Hilfe. Es waren unglaublich viele Menschen daran beteiligt. Also es war den ganzen Tag, war dann eine halbe Party, weil noch kein Corona war. Und haben einfach zusammen, jeder hat so sein Themengebiet einfach gemacht. Die einen haben gemalt, die anderen haben gehandwerkelt oder die Kasse programmiert oder was auch immer. Also irgendwie auch waren viele Menschen dabei.
Und sagt nochmal, also Kapitel 2, das sind ja verschiedene Unternehmen praktisch unter einem Dach. Was ist denn, ich meine, klar, jetzt ist Corona, aber ansonsten, was ist denn aktuell da eigentlich alles drin?
Ja, also Unternehmen klingt jetzt ein bisschen größer, als es ist. es ist ein Kollektiv, ein Label drin, und zwar ein Musiklabel. Das heißt, die haben ein Tonstudio als eigenen Raum in unserem Kapitel und die geben eben die Möglichkeit, dass man dort eine Stunde bucht mit einem Produzenten. Dann sind zwei Tätowiererinnen bei uns im Laden. Davon hat eine schon angefangen. Die andere war vor Corona noch in ihrem alten Studio. Da ist sie jetzt eben immer noch, weil sie noch nicht umgezogen ist. Genau, aber die eine tätowiert schon bei uns im Laden oder hat schon tätowiert. Und dann ist eben noch die Fee mit ihrem Fotostudio.
Genau, in dem ich aber tatsächlich nicht so oft fotografiere, weil ich halt doch lieber mit Tageslicht fotografiere. Und wir haben halt das Tattoo-Studio so gebaut, also alles hinten im Laden quasi drin, wo dann die Umkleiden, eine kleine Bühne und das Tattoo-Studio halt in eine Wand passen. So, dass es halt irgendwie so viel funktionabel ist und gar nicht so also nicht störend auffällt, dass so mittendrin irgendwie so ein Raum steht oder so. Mhm. Ja. Dementsprechend sind auch eigentlich Veranstaltungen möglich, weil wir halt eine große Ladenfläche an sich haben und dann einfach die ganzen rollbaren Kleiderstände einfach rausrollen könnten. Konnten wir auch am Anfang, haben wir auch ein paar Mal gemacht, aber dann nicht mehr.
Genau, am Anfang war eben auch war auch ein Capoeira-Kurs und ein Tango-Kurs war angedacht, der hat dann leider gar nicht mehr stattgefunden. Und auch sowas wie Vorlesungen wollen wir machen. Und
das ist halt einfach ätzend, das ist halt einfach alles auf Handbremse jetzt gerade. Ja. Und Konrad, bei dir weiß ich, war es glaube ich so ähnlich wie bei mir. Du bist auch mit der Idee, glaube ich, schon eine ganze Weile schwanger gegangen. Also das war ja keine spontane Idee, sondern ich glaube, du hattest es schon lange im Kopf, dass du sowas machen möchtest, oder?
Ja, hatte ich schon. Obwohl das natürlich schwierig zu sagen, weil, also das war ja noch während der Schulzeit. Ich habe ja erst 2019 Abi gemacht. Und während der Schulzeit, da denkt man sich natürlich viel aus, was man mal werden will oder was man mal macht. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da selber schon dran geglaubt habe, dass ich es wirklich mache. Aber spätestens, als ich dann mit der Fee angefangen habe, mir das wirklich auszudenken und anfangen zu suchen, dann war es auf jeden Fall klar. Aber das war eben erst.
Ich glaube, ich sehe auch alle Projekte immer so als, das ist irgendwie umsetzbar, das können wir machen, okay, und los. Also,
ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Also ich glaube, ohne das geht's, oder ja. Es ist zumindest hilfreich, so einen Motor zu haben.
Und auch nicht zu viel drüber nachzudenken. Also, dass man einfach alle Bedenken, die man hat, vor allem, wenn man jung ist und irgendwie auch nicht so viel Geld hat, dass man trotzdem irgendwie solche Sachen umsetzen kann.
Ja. Und vor allem eben überhaupt bedenken. Ich meine, du sagst jetzt, dass man jung ist, aber man könnte auch sagen, oh, dafür bin ich schon zu alt. Oder dafür bin ich schon so, ne? Also es gibt immer Gründe, warum es vielleicht nicht gehen könnte. Mhm. Und wenn man zu viel drüber nachdenkt, fallen einem noch viel mehr Gründe ein, warum es nicht gehen könnte. Aber wie war das denn dann? Also das heißt, habt ihr euch erst kennengelernt und dann gemerkt, oh, wir wollen ja beide irgendwie vielleicht uns selbstständig machen und Laden aufmachen? Oder wie war da jetzt die Reihenfolge?
Wir haben uns kennengelernt, als wir beide nicht voneinander wussten, was wir machen natürlich. Und ich war schon eineinhalb Jahre freiberuflich als Fotografin und hatte halt Lust auf Kunst und Kultur. Und Konrad hatte, wie gesagt, die Idee mit dem Secondhand-Laden. Und deswegen haben wir halt immer eine Fläche gesucht, wo wir irgendwie beides umsetzen können. Und sind da eben, haben so die Freundschaft erst aufgebaut und haben dann gemerkt, hey, dass wir irgendwie beide Lust haben, was umzusetzen, hier in Würzburg vor allem, dass Menschen auch noch mehr Grund haben, auch hier zu bleiben vor allem und viel machen zu können, viel Angebot zu haben. Ja, und dann sind wir losgezogen.
Aber wenn du sagst, in Würzburg bleiben, du warst ja da gerade erst nach Würzburg gekommen, oder?
Naja, ein Jahr vielleicht habe ich da gewohnt, ja.
Und du bist aber weder wegen Konrad noch wegen Kapitel 2 hierher gezogen, sondern eigentlich wegen deinem Studium?
Ich bin 3 Wochen lang auf die Gestaltungsfrost gegangen, bis mir aufgefallen ist, dass es einfach zu viel Schule ist. Und ich das überhaupt nicht machen will, weil ich eigentlich Kunst machen möchte den ganzen Tag. Und ich hatte so viele Projektideen und hab mich gefragt, warum ich mich so aufhalten lasse von diesen ganzen gesellschaftlichen Haken, die man haben muss, um sich als dessen bezeichnen zu können. Und dann habe ich es probiert.
Ja, also Fee arbeitet an vielen Projekten als Fotografin. Also hat sie schon da und macht sie immer noch.
Würdest du sagen, jetzt gerade kann man das sagen oder wechselt das wahrscheinlich halt auch immer, wie viel Prozent bist du freie Fotografin und wie viel Prozent bist du Inhaberin von Kapitel 2? Cool. Also,
weißt du, schon wesentlich mehr Zeit im Kapitel als Fotografin. Also das Ding ist, kann man ja nicht so sagen, weil auch wenn ich im Kapitel bin und keine Ahnung, mit den KundInnen rede oder was auch immer, bin ich ja trotzdem immer irgendwie Künstlerin und arbeite trotzdem immer irgendwie an Projekten. Deswegen würde ich sagen, dass ich beides Vollzeit eigentlich bin.
Wie ist das jetzt? Also ihr habt zusammen diesen Laden und ihr lebt zusammen und ihr seid ein Paar zusammen. Ich meine, ihr kennt es nicht anders, ne? Aber ist es jetzt eher ein Vorteil oder ist das eine Herausforderung?
Also wir ziehen ja jetzt erst endlich offiziell zusammen. Stimmt,
okay. Eben, ich dachte, aber du hast völlig recht, ihr wohnt bisher noch gar nicht zusammen.
Ja, ja,
okay.
Schon. Also wir haben jetzt halt bis jetzt zusammen auf 9 Quadratmetern gewohnt und ziehen jetzt halt in eine größere Wohnung, einfach um halt auch immer beisammen sein zu können, aber trotzdem so seinen Freiraum zu haben. Aber bisher sehe ich noch keine Schwierigkeiten im nahe Beisammensein.
Ich habe es auch bisher nie als Herausforderung gesehen, sondern wir haben halt einfach dem gefolgt, was sich am besten angefühlt hat oder auch am sinnvollsten. Jetzt auch eben zusammenzusehen, ist für uns einfach auch ein Schritt, der für uns beide sinnvoll ist, weil wir hatten da zwei Haushalte zu haben, aber eigentlich immer zusammen zu wohnen, bringt eigentlich nur Hindernisse.
Ja, ja.
Und deswegen kann ich das auf jeden Fall auch noch nicht als Hindernis betrachten.
Und gibt es Dinge, also, ne, weil ich meine, ihr habt denselben Laden und ihr habt also dann bald dieselbe Wohnung, gibt es Sachen, die jeder von euch ganz alleine hat? Also habt ihr bestimmt, aber was wäre das? Ich meine, für dich vielleicht die Fotografie?
Ich glaube, jeder zieht schon den anderen so ein bisschen mit in Projekte ein. Also bei Konrad, das ist auf jeden Fall die Musik, wo ich einfach noch komplett Abstand von halte. aber ich selber... Voll schwierig, irgendwie zu sagen.
Ja, also deine Fotoprojekte sind ja deine, also...
Aber trotzdem setze ich halt auch total gerne Kunstprojekte mit dir zusammen um. Deswegen bist du auch nicht klar, ganz aber, separiert von dem Thema.
Klar, aber nee, das nicht, aber ich würde schon sagen, dass es viele auf jeden Fall sind deine Dinge.
Schon.
Ja.
Und gibt's irgendwie eine Aufteilung? Gibt's manche Aufgaben, die der eine übernimmt oder die der andere übernimmt? Gibt's irgendwas, so was der eine besser kann? Oder okay, ihr grinst schon, jetzt bin ich gespannt.
Dann legst du ans Spülen.
Ach so, nee, da hab ich ja nicht dran gedacht. Oh, ich hab den gesagt, der Haushalt gerne, außer Spülen. Ja, nee, ich hab an den Laden gedacht.
Ach so.
Ich auch. Aber ich höre mir auch gerne an, wer bei euch spült.
Ich hab als erstes dran gedacht, dass ich spüle und du machst... Also jetzt auf jeden Fall, weil solange ich bei dir wohne, hast du sehr viel anderes gemacht.
aber im Laden ist es auf jeden Fall, dass Konrad bis jetzt die meisten Finanzkram gemacht hat. Und ich gerade versuche, viel mehr mit einzusteigen, aber es ist einfach trotzdem noch alles in seinem Namen. Und er kapiert, also was heißt kapiert, aber er geht die Sachen einfach mehr an. Und wenn ich so eine Seite von mir sehe, dann bin ich erstmal so... Konrad, was steht da? Ich so weiß nicht, da passiert irgendwie ganz viel in mir. Deswegen macht schon viel von dem Finanzzweck der Konrad.
Und wenn es so um die Auswahl der Klamotten geht, das macht ihr gemeinsam oder gibt es da auch irgendwie
mehr? Das machen wir immer gemeinsam. Also wir fahren ja auch immer direkt zum Großhandel zusammen und nehmen manchmal noch Menschen mit, wenn möglich. Und dann sortieren wir ein paar Stunden lang aus.
Und wenn du jetzt sagst, der Konrad macht eher so das Finanzielle, bist du dann, also seid ihr auch in der Arbeitsweise dann da verschieden? Also wenn ich jetzt Finanzen höre, denke ich irgendwie an Struktur, aber wenn ich jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, an Konrad denke, denke ich nicht so sehr an Struktur. Also wie kann man das sagen? Wie arbeitet ihr generell? Seid ihr eher so die, wir machen uns eine Liste und arbeiten das ab oder geht ihr mit dem Flow?
Also schon beides.
Ich glaube, oft merke ich halt, dass einer von uns zum Beispiel irgendwie so viele Sachen im Kopf hat und ich dann wir uns gegenseitig immer sagen, jetzt schreib doch einfach mal die Sachen auf, dann musst du sie jetzt auch nicht in den Alltag mitnehmen, sondern kannst auch einfach in der Arbeit dann die Sachen abhaken. Also Listen sind schon cool, aber...
Ich glaube so, generell überlassen wir uns schon sehr dem Flow, aber wenn es dann eben um Sachen geht, die wirklich gemacht werden müssen... dann können wir das schon beide, dass wir uns Listen machen und die abhaken. Und genau, dann haben wir dann halt auch eine Arbeitsteilung.
Und ich meine, klar, für dich jetzt als Fotografin, da denkt man direkt an Kunst, aber eben alles, was ihr da ja macht und halt auch den Raum gibt für eben Musik und für Tätowierer und eben in der Zukunft vielleicht noch Lesungen und sonst was. Also das heißt, das hat ja alles ein bisschen was mit... naja, mit Kunst im weitesten Sinne zu tun oder im näheren Sinne, je nachdem. Dafür braucht man ja Inspiration. Und wir hatten es ja vorhin schon kurz drüber, Inspiration ist ja was, also ich habe es euch erzählt, wie es mir geht, dass mir die jetzt momentan manchmal so ein bisschen fehlt. Weil klar kommt Inspiration manchmal auch von irgendwo her, aber manchmal kommt Inspiration halt auch aus irgendwie direktem sozialen Kontakt. Und der ist halt momentan einfach nicht so da. Mhm. Wie ist es bei euch? Wo holt ihr euch Inspirationen her für die Arbeit oder auch für, ich meine, auch im alltäglichen Leben braucht man ja Inspiration. Mhm.
Also ich glaube, mir fällt es einfach wesentlich einfacher, Dinge, die man schnell abhaken kann, also erledigen kann im Laden, ist da Gott sei Dank ganz viel. Also einfach nur, keine Ahnung, das und das reparieren, das und das neu anbringen. Da brauche ich in dem Moment nicht besonders viel Kreativität, sondern kann das halt einfach abhaken. Also das fällt mir nicht so schwer. Und gerade an Kunst direkt braucht man, glaube ich, im Laden, also aus meinen Augen gerade nicht so viel. Aber das fällt mir persönlich gerade in der Fotografie so schwer, dass ich eben Sachen, die man schnell abhaken kann, die man erledigen kann, total gut irgendwie hinbekomme, auch während Corona. Aber so die Kreativität irgendwo auf der Strecke geblieben ist, die ich hoffe, mit den ersten Sonnenstrahlen wieder zu erlangen.
Ja. Ja, also Inspiration ziehe ich auch sehr viel daraus, dass man eben, also normalerweise ziehe ich auch Inspiration schon sehr daraus, dass eben aus dem kompletten Umfeld und den kompletten Ereignissen, die halt geschehen, und genau, normalerweise habe ich immer das Gefühl, dass einem halt normalerweise ganz viele Hände auch gereicht werden, dass dann halt man ganz viel erzählt bekommt und ganz viel gezeigt bekommt, und dass das jetzt viel weniger ist, macht die Inspiration schon schwieriger. Ja.
Ich glaube, was mich gerade auch echt inspiriert ist, zu organisieren oder Ideen zu haben für die Zukunft. Also wo du Sachen hast, wo du jetzt, wie gesagt, einfach nur was Organisatorisches abhaken kannst, was aber dann für die Zukunft im Sommer irgendwie total viel Lebensbereicherung darstellt. Und das dann jetzt wiederum die Vorfreude einfach auf das Leben danach wieder fördert.
Ja, ich glaube auch, dass das hilft, dass man eben im Kopf weiß oder hofft oder denkt, irgendwann können wir die Sachen ja alle wieder machen.
Voll.
Die jetzt halt gerade nicht gehen. Und man sagt ja manchmal auch, also eben, wenn wir jetzt schon bei Corona sind. Ich habe einem Freund eben von dem Podcast erzählt oder von der Idee von dem Podcast, und dann hätte ich gemeint, aber jetzt mach doch nicht so einen Corona-Podcast drauf. Ich habe überhaupt keinen Bock, da drüber zu hören, und das ist doch, ich mag das nicht mehr. Und ich kann es total verstehen. Und gleichzeitig habe ich dann aber gemerkt, naja, aber es ist ja ein Fakt. Egal, was du machst, egal, in welcher Branche du arbeitest oder wo du dich bewegst, alles ist, es ist wie so ein Schleier, der ja über allem hängt. Also, und damit meine ich gar nicht unbedingt nur negativer Schleier, sondern aber es beeinflusst halt einfach alles, was wir gerade tun. Und teilweise sind wir, glaube ich, halt einfach alle mega genervt davon. Und teilweise ist es ja aber vielleicht auch, also ich möchte jetzt nicht sagen, was Gutes, aber manche sagen, es ist wie so ein Brennglas. Also es vergrößert Dinge, und es vergrößert sicherlich die Probleme und die Schwierigkeiten, aber es vergrößert vielleicht auch das, was halt gerade geil ist. Oder das, was man froh sein kann, dass man hat, ne? Dass man die Sachen mehr zu schätzen weiß. Habt ihr das Gefühl, dass durch diese Limitierung vielleicht sogar irgendwie neue Ideen oder neue Herangehensweisen bei euch entstehen? Also wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also auf jeden Fall, also ich schätze es, ich habe auf jeden Fall dadurch auch wieder natürlich Feiern oder Veranstaltungen halt zu schätzen gelernt wieder. Dass ich, also auch davor habe ich die natürlich sehr geschätzt, aber das, also dadurch, dass es jetzt komplett fehlt, merkt man erst, wie wertvoll sowas ist.
Aber ich glaube, jetzt so eine unglaublich unfassbare Motivation aus der Zeit ziehen, habe ich noch nicht gekannt. Also zwar dieses sich extrem freuen und das danach wahrscheinlich unglaublich wertschätzen schon, aber jetzt zum Beispiel diese Zeit als Kreativitätspol zu sehen, vielleicht nicht.
Ja, und ich glaube, das ist oft auch so das Schwierige, also ich schließe jetzt von mir auf andere, dass man eben diese diffusen Gefühle von, also bei mir war es eben, im Januar hatte ich echt so ein bisschen so einen Lockdown-Blues, glaube ich, irgendwie. Und dann schwankt es aber auch so, dass man manchmal so, ich meine, es kann auch sein, dass es jetzt auch an dem Kackwetter liegt oder so, ne, dass man sich irgendwie total platt fühlt, aber der Kopf funktioniert voll gut. Und dann manchmal fühlt man sich irgendwie voller Antrieb, aber der Kopf will irgendwie nicht mit. Und dann ist es, finde ich, so eine diffuse Gefühlswolke. Und manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, also kommen die Gefühle denn jetzt durch eben diese Corona-Lockdown-Craziness? Oder hätte ich die vielleicht ja eh? Also es ist ja auch ohne Corona und Lockdown jetzt nicht jeder Tag gleich und jeder Tag voller Inspiration. Also manchmal, glaube ich, ist es auch gar nicht so einfach rauszufinden, was ist es denn jetzt?
Ich hatte tatsächlich heute erst die Frage gestellt bekommen, Sommer oder Winter? Und habe mein ganzes Leben lang Winter geantwortet, weil ich da eigentlich total, also mein Körper und mein Kopf klar sind und dann eigentlich genau da meine Fläche für Projekte und Projektinspirationen sind und im Sommer eher so flach lieg. Und ich glaube schon, also da ich dieses Jahr auch diesen Winter-Corona-Blues habe, dass ich schon glaube, dass es ein großer Faktor ist, dass es so schnell dunkel wird, so viel dunkel ist, aber auf jeden Fall bei mir zumindest nicht der Hauptgrund.
Also ich habe mir schon auch öfter mal die Frage gestellt, als ich mir gesagt habe, ach, Corona, was ist das für eine Scheiße? Und nur wegen Corona ist jetzt alles scheiße. Habe mir schon auch die Frage gestellt, ob das jetzt eine Ausrede ist für mich, dass ich mich jetzt einfach da in die schlechte Laune reinfallen lassen kann und jeder versteht mich und es ist total okay. Weil ich mir gedacht habe, viele meiner Ziele, die ich für mich selbst erreichen will, habe ich noch gar nicht erreicht, obwohl ich jetzt ja so viel Zeit hätte. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ja vor allem auch wir mit dem Kapitel, das ja darauf ausgelegt ist, dass Menschen aufeinander treffen, dass es ohne Menschen halt einfach nicht funktioniert und nicht float, dann ist es auch eine ganz andere Art und Weise. Eben, wenn ich mich jetzt mit mir selber beschäftigen will, dann hat das viel mit Struktur zu tun und viel mit immer wieder dran setzen und hart arbeiten, während es eben ansonsten auch viel mehr, dass mir andere helfen könnten, mich pushen könnten und auch, dass ich halt meine Auswirkungen auf andere vielleicht realer sehe und mich das wieder dass mich das wieder motiviert. Und deswegen glaube ich, dass es auch einfach nicht abtrennbar ist, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Faktor ist.
Ich hatte heute mit einer Freundin drüber, was du gerade gesagt hast, dieses Zeitgefühl, das irgendwie so weird wird. Weil ne, einerseits gefühlt hat man ja, oder kommt drauf an, wie man fragt, ne, manche Leute sagen, boah, man hat jetzt so unfassbar viel Zeit und dann viele Leute ne, fangen an zu puzzeln und sonst was zu machen, weil ihnen so langweilig ist. Und trotzdem hat man aber auch das Gefühl, man hat gar keine Zeit irgendwie. Ne? Weil man dann auch manchmal denkt, man muss die Zeit jetzt so mega sinnvoll nutzen. Wie geht das euch? Wie guckt ihr, wie ihr so diese Zeitmanagement oder diesen Druck nicht habt?
Also ich habe auf jeden Fall eine Liste, wo all meine Kunstprojekte, all die Sachen, die ich im Laden machen darf und all die Freizeitsachen stehen und immer in Motivationsphasen so viel wie möglich abhake von allem, weil abhaken einfach toll ist. Und ja, und wenn es einfach nicht geht, also ich lag auch vorhin im Bett und war so, oh, jetzt ist der Tag schon wieder vorbei und ach, nichts ist passiert, es wird nichts. So, es passiert einfach nichts. Also so hatte ich schon wieder das Gefühl, aber dann in den Motivationsphasen wieder sehr viel passiert. Und ich weiß nicht, also wenn nichts geht, dann kann man auch einfach auch die Freizeitsachen nicht machen. Mhm. Also man hätte genug zu tun den ganzen Tag, ja. Aber manchmal geht's nicht.
Ja.
Und mir geht's auf jeden Fall auch so, dass ich die Zeit ganz anders wahrnehme teilweise. Also die Zeit spielt, finde ich, eine sehr, sehr große Rolle. Klar, weil es irgendwie auch immer ein Abwarten ist, auf dass sich irgendwas ändert, weil auf jeden Fall mir geht es so, dass ich jetzt ja, also natürlich nicht für immer das so haben wollen würde wie jetzt, sondern ich warte natürlich drauf, dass es vorbeigeht. Und dieses Warten ist eine ganz andere Zeitzone, weil durch das Warten ja, erscheint einmal die Zeit ganz anders. dann ist es teilweise wirklich so, dass ganz oft so, dass ich dann auch irgendwie die Zeit totschlagen will oder dass mir die Zeit halt nicht so wertvoll ist wie sonst. Und trotzdem aber natürlich auch Angst habe, dass es vielleicht auch in unserem Alltag, glaube ich, so eine typische Angst, dass irgendwie so die Jugend verstreicht. Also ich bin mir jetzt schon bewusst, dass wir jetzt noch viel Zeit haben und dass es auch jetzt eine schöne Zeit ist.
Naja, klar, aber ich weiß schon, was du meinst. Eigentlich wäre, ich meine, was seid ihr beide? Anfang 23?
Ja.
Sorry. Also insofern, das ist eben genau die Zeit, wo ihr eigentlich jede Nacht in irgendeinem anderen Club abhängen müsstet.
Aber das
und ihr könnt nicht.
Sorry. Ja. Aber das ist mir tatsächlich auch richtig, richtig stark aufgefallen. Also ich war jetzt bei meiner Mama ein paar Tage und die ist endlos glücklich, weil sie endlich die Sachen machen kann, die sie in der Zeit, wo ich da war, einfach nie, also 18 Jahre lang nicht geschafft hat. Weil, also sie hat gearbeitet, sie ist Künstlerin, hat auch versucht, an ihre Kunstwerte zu arbeiten, hat mich erzogen, hat 5 Tiere und hat ihre Mama noch versucht, im Altenheim zu pflegen.
Wow.
Und nichts davon, also die Hunde, darf oder muss sie gerade machen. Ja, und deswegen ist sie gerade unglaublich motiviert auch, zu Hause einfach wirklich so viel zu machen. Und es hat mir auch so viel Motivation gegeben, zu sehen, was das gerade auch sein kann für Menschen. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon auch viel generationenabhängig.
Ich glaube, es ist Generationen- und situationenabhängig. Ja, ne? Also ich habe jetzt 2 kleine Kinder und gerade im ersten Lockdown im März war es wirklich teilweise so hektisch, sag ich jetzt mal. Ja. Ne? Und dann habe ich mit einer Freundin telefoniert, die ist Single und wohnt alleine. Und die hat mir gesagt, boah, Antje, ich fühle mich einfach total einsam und mir ist langweilig. Und ich habe das total verstanden und also ne, es tat mir wirklich leid, die hat das ernst gemeint. Und gleichzeitig habe ich ja halt gedacht, boah, ich würde, und wenn es nur für 3 Tage ist, wirklich gerne mal mit dir tauschen. Einfach mal alleine in einem Zimmer sein, ohne dass jemand nach mir schreit. Ne? Und insofern, ich glaube, je nachdem, in welcher Konstellation du steckst, hast du da verschiedene, naja, einerseits Herausforderungen, aber dann halt dadurch auch auf einmal Dinge, wo du denkst, ach cool, guck mal, was da jetzt auf einmal frei ist.
Aber trotzdem habe ich noch keinen Menschen kennengelernt, der Corona toll findet oder halt oder die
ich
Zeit trotzdem
auch nicht.
Also trotzdem die Zeit auch wirklich sagt, ach Mensch, ist doch trotzdem schön. Also jeder ersehnt sich nach danach, aber trotzdem sind, wie man damit umgeht, absolut unterschiedlich.
Ja. Ich glaube, alleine schon durch die Tatsache, dass man sich das ja nicht selber aussucht, oh, ich verbringe jetzt ganz viel Zeit bei mir zu Hause, sondern dass es halt praktisch nicht aus eigenem Willen geschieht. Ich glaube, alleine das ist es schon. Mhm. Also, wer weiß, wenn irgendwann wir alles wieder machen dürfen, vielleicht sagen dann manche Leute auch, nö, eigentlich.
Ja.
Nicht? Aber dann ist es zumindest halt die eigene Entscheidung.
Voll. Ne? Voll, ja. Das ist mir tatsächlich auch stark aufgefallen in einer Beziehung, dass wenn man viel Zeit, wie wir jetzt zum Beispiel, miteinander verbringen und einer dann, also man geht davon aus, man verbringt den Tag zusammen und einer dann einfach plötzlich nach Hause geht, was ja total legitim ist, aber man selber dann plötzlich so da ist und, oh, jetzt bin ich alleine. Also weil wenn der andere Mensch halt sofort geht und dann, oh, jetzt bin ich alleine und fühle mich dann manchmal total gestresst auch in dieser Situation.
Aber warum? Weil du sonst unter normalen Umständen praktisch dann die Option hätte, halt was anderes zu machen?
Genau. Wenn ich davor wüsste zum Beispiel, dann wäre es halt, dann habe ich die Entscheidung, bin ich jetzt allein, habe ich Lust auf alleine sein, habe ich Lust, was mit jemandem zu machen, keine Ahnung. So, und das ist für dich genau eine ähnliche Situation irgendwie. Also dieses, ich weiß nicht, diese Entscheidung lassen. Was möchte ich tun?
Ich glaube, keiner von uns ist gerne fremdbestimmt.
Ja, ich glaube auch nicht.
Ich habe mich aber auch echt manchmal so ein bisschen Wut bekommen. Also, dass ich so mir denke, also einfach so wütend, dass ich gerade halt, genau, dass ich jetzt gerade eben fremdbestimmt werde. So. Aber das, also auf wen? Also es gibt halt keine Instanz. Also natürlich, es gibt natürlich schon, man kann natürlich schon kritisieren, wie damit umgegangen wird und was für Maßnahmen gesetzt werden und so. Aber so generell kann man jetzt auf keine Person oder auf niemanden wirklich wütend sein, ja.
Und ich glaube, genau das ist die Herausforderung, weil eben, wie du sagst, es kommen total krasse Emotionen hoch, aber sie sind so diffus, ne? Also man hat kein konkretes Ziel für die Emotionen und keinen Schuldigen. Und ich glaube, deswegen werden halt auch so verzweifelt Schuldige gesucht von Leuten, ja. Weil ich glaube, dass es in jeder Krise oder in jeder emotionalen Situation so ist, dass man halt immer am liebsten jemanden hätte, wo man halt sagen kann, der ist schuld. Also um halt irgendwie das für sich einordnen zu können und ja, vielleicht sich dadurch eine Erleichterung erhofft, wobei ein Schuldiger ja auch keine Erleichterung ist, aber... Ja. Ich glaube, das ist das Schwierige, dass es so diffus ist und dass es so, dass es ja so schleichend kam. Ne? Also es ist ja nicht so, hier Corona, Lockdown und auf einmal geht es uns allen irgendwie von heute auf morgen schlecht, sondern erst denkt man ja vielleicht noch so, ja, und ich habe so meine Wege und ich komme klar. Und dann ist es wie so ein, das wabert sich so ein und auf einmal denkt man, oh, was habe ich denn hier jetzt für Gefühle, was ist denn da los?
Ja, es ist nichts Greifbares und auch, es ist auch nur begrenzt reell, es ist eben so ganz schwierig zu fassen. Ja.
Ich glaube, bei mir hat auch diese extreme Negativität erst einen Tag nach unserer Modenschau angefangen, weil wir da schon, also es hat ja einen Tag, wir hatten ja die Modenschau am 1. November und am 2. war Lockdown. Wir hatten echt noch Glück, aber an dem Tag kamen eben noch meine beste Freundin und meine Mama. Und die nicht umarmen zu können, war schon irgendwie super krass. Und dann kam eben diese Zeit, wo der Laden noch offen war, aber irgendwie keiner mehr gekommen ist, es langsam grau wurde. Und dann musst du halt jeden Tag da Stunden in diesem Laden verbringen und nichts passiert. Also das war, finde ich, die
Ich fand den November Zeit auch eigentlich. Eine ganz, ganz anstrengende Zeit. Ja.
Und als es dann tatsächlich verschlimmert wurde, der Lockdown eigentlich, und der Laden dann zu hatte, war dann so, immerhin kann ich jetzt den Tag frei gestalten und wenn es hell ist, rausgehen.
Und habt ihr, ich habe ja schon gesagt, mich interessiert es immer, was Leute da so für Techniken haben. Vielleicht kann ich ja was lernen. Wenn ihr solche Gefühle habt, Wut oder eben es nervt euch oder es zieht euch total runter, habt ihr irgendwelche Hacks, die man dann machen kann? Oder was macht ihr dann? Was gibt euch gute Laune?
Ich glaube, ich habe halt ein paar Sachen, die ich immer mache, um mich selber zu überlisten dann, um irgendwie wieder ja, Motivation zu bekommen. Und zwar einmal, es ist für mich halt mit anderen Menschen was machen. Haha. Nee, aber zum Beispiel mit Fee. Ich merke, dass mich halt in Anwesenheit von Fee geht es mir viel besser, als wenn ich halt alleine bin. Es ist natürlich jetzt schwierig, weil wahrscheinlich nicht jeder immer einen Mensch zur Verfügung hat in der Zeit. Deswegen ist es jetzt gerade ein blöder Tipp.
Sucht euch alle eine Fee.
Ja, aber jeder darf ja theoretisch einen Menschen gerade sehen. Ja. Und wenn man das Glück hat, einen Menschen zu haben, den man vollends lieben kann und zurückgelegt wird, dann, also ob es jetzt Familie, Freunde oder ein Partner oder eine Partnerin ist,
und ich meine, das ist es ja eh immer, ne? Der Mensch ist ein soziales Wesen, wir brauchen Kontakte und jetzt gerade ist es aber halt einfach schwierig. Mhm. Und dann muss man sich halt eben klar, mit einem oder so geht das ja und ansonsten, ich meine, nicht umsonst wird jetzt halt viel telefoniert und Videokonferenzen und all sowas gemacht. Und ich finde es auch gut, aber es ist halt einfach nicht dasselbe. Und ne, ich finde, man merkt das auch einfach klar. Ich habe auch schon super lange Telefonate mit meinen Freundinnen geführt und dann lustigerweise, manche Freundinnen wohnen auch so weit weg. Also die würde ich jetzt auch ohne Lockdown nicht sehen, sondern nur telefonieren. Ne? Ja. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, so diese Gespräche, die so im Alltag passieren, ne? Die einfach mal so zwischen Tür und Angel oder weil du mal jemanden triffst. Oder du versackst halt einfach irgendwo. Also so diese nicht, wir machen jetzt aus, wir treffen uns heute zum Telefonieren, sondern das, was einfach so passiert. Das ist das, was, glaube ich, schon nochmal einen Unterschied einfach macht.
Ein Punkt, der mir auch generell in meinem Leben viel Motivation gibt, ist eben, dass ich zum Beispiel darauf achte, eben möglichst ohne Fußabdruck auf der, also einen möglichst kleinen Fußabdruck auf der Erde zu hinterlassen, zum Beispiel. Und das gibt einem halt auch, also mir gibt es halt ein unglaubliches Gefühl der Zufriedenheit, wenn ich eben möglichst viel mache. Oder wenn ich, ja, also ich weiß nicht, ob man zufrieden sein sollte mit dem, was man macht, aber
man das kann ist ja halt das
Ziel.
Umwelttechnisch immer mehr machen.
Ja.
Das ist so das Ding. Aber wenn man das weiß und immer versucht, wenn man was erfährt, das irgendwie so auf sich projizieren zu können.
Ja, man darf natürlich zufrieden sein über das, was man macht, aber man darf dann nicht sich darauf ausruhen wahrscheinlich.
Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, wenn das Argument, eigentlich darf ich noch nicht zufrieden sein, weil ich könnte noch mehr machen, wenn man das zu hoch hängt, dann geht die Motivation halt auch flöten, weil eben, wie du sagst, egal was du tust, in jedem Bereich,
eben,
es darf immer nicht, mehr möglich.
Und es darf auch nicht da reingehen, dass man sich dann unglücklich macht deswegen, sondern...
Ja, sondern dass man nicht sagt, wie scheiße von mir, dass ich nicht 100% habe, sondern wie cool von mir, dass ich immerhin schon mal 80 habe und morgen mache ich nochmal was.
Ja, klar.
Also ich muss es euch jetzt halt doch fragen, weil wir haben alle ein Modegeschäft, insofern müssen wir kurz über Mode reden. wie ist das für euch? Was für eine Rolle spielen Klamotten oder spielt Mode für euch?
Okay, für mich war Mode früher, ich habe irgendwie früher gar nicht auf meine Mode geachtet, also wirklich erstaunlich wenig, ich weiß nicht, also meine Interessen haben sich tatsächlich arg geändert, aber eben seit meiner Entdeckung von Secondhand-Läden.
Wann war das ungefähr oder wie alt warst du da dann ungefähr?
Ich war vielleicht 15, würde ich sagen, oder 16. Und dann hat es eben langsam angefangen. Also was jetzt nicht, dass ich direkt dann mich bunt angezogen habe, sondern da habe ich dann halt irgendwie mir mal ein cooles Hemd geholt oder so und das dann mal ab und zu angezogen. Aber das ging dann auch. Genau, und dann ging es aber ganz schnell und dann... Also mag ich Mode aber unglaublich gern, eben vor allem Secondhand, also eigentlich ja fast nur Secondhand-Mode. Und also ich mag es, ich weiß, okay.
Also ich bekomme nicht einfach so mit, dass du dich so wandelst, wenn du dich also schön anziehst und dir Gedanken machst, dass du sofort irgendwie durch die Welt schreitest mit einer ganz anderen Ausstrahlung. Also sofort irgendwie meinetwegen mit einem langen Rock und irgendeiner schönen bunten Bluse oder so, dass du so du bist in dem Moment. Das finde ich irgendwie total schön, was du in Mode siehst.
Und das finde ich schön, dass du es sagst, weil ne, es ist ja oft... liegt es nahe, zu Mode zu sagen, das ist sowas Oberflächliches und das ist so irrelevant. Und das ist eben auch meine Erfahrung. Also ich kenne es von mir, aber ich sehe es auch halt jeden Tag im Laden an den Kundinnen oder an den Kunden. Es ist einfach ein Fakt. Es macht was mit dir, was du anhast.
Ja, es ist sogar was Politisches. Also auch das. Nicht immer.
Ja.
Natürlich, es muss nichts Politisches sein, aber also auch allein, wenn man zeigt, ich habe jetzt was... vielleicht was Altes an oder also ich zeige, dass ich Secondhand trage, das ist ja auch, das hat ja auch voll eine politische Aussage. Also wenn ich einen Rock anziehe, ist das schon so, dass ich das einfach mache, weil ich es extrem gerne anziehe. Aber es schwingt dann auch schon der Gedanke mit, dass ich mir denke, ja, das spannt doch irgendwie ein bisschen eine Brücke zwischen Geschlechtern. Das ist alles, weil für mich haben Geschlechter relativ wenig mit einem Menschen zu tun, das ist, und weil es eben doch noch sehr unterschieden wird oft zwischen Mann und Frau, es gibt natürlich auch Unterschiede, aber es gibt ja auch Menschen, die leben dazwischen, zum Beispiel. Und für mich ist es dann auch schön, dass ich dann irgendwie vielleicht ein Stück weit eine Brücke spannen kann dazwischen.
Und dass du halt auch tatsächlich einfach die Möglichkeit hast, also ich meine, ist ja auch nicht überall auf der Welt möglich, dass du einfach sagen kannst, ich bin Mann, ich habe Bock, heute einen Rock zu tragen und halt einfach überhaupt keine Probleme dafür kriegst.
Eigentlich ist es ja was so Einfaches. Außer, ja, wenn es nass ist, dass die Schuhe total nass werden.
Ja, das ist natürlich das Problem. Die Socken werden nass.
Aber das stimmt. Also wir haben in Deutschland einfach solche unglaublichen Privilegien dazu. Aber trotzdem, auch hier muss man daran arbeiten, dass es einfach normalisiert wird.
Eben, gerade wollte ich sagen, also ich meine, ja, du kriegst keine Strafe, aber du kriegst sicherlich auch mal einen schiefen Blick. Ne? Also eben normal, im Sinne von wirklich normal, ist es ja in vielen Bereichen halt trotzdem nicht.
Ja.
Ja, ja, und jetzt definiere ich mich schon auch viel mit meiner Kleidung tatsächlich. Ich glaube, es ist auch so, wie die Fee sagt, wenn ich was anhabe, fühle ich mich auch anders. Und es ist für mich aber unglaublich schön, weil ich dann dadurch in irgendwie ein Stück weit in Rollen schlüpfen kann und weil ich mich auch ausdrücke dadurch. Ja.
Wie ist es bei dir, Fee?
Also ich mag schon auch, mich ab und zu auf Veranstaltungen schön anzuziehen und fühle schon auch, dass man dann irgendwie mit einer ganz anderen Haltung reingeht. Aber ich glaube, dass Mode nicht, eigentlich nicht so unbedingt meine Welt ist. Also, ja.
Nichtsdestotrotz ziehst du dir jeden Tag Klamotten an.
Ja, aber halt meistens praktisch oder, ich weiß nicht, man hat natürlich irgendwie seine Lieblingsstücke, aber bei mir geht es dann halt irgendwie meistens darum, ach, ist es flauschig? Passt, ist es flauschig? So.
Und das war's.
Ja.
Und habt ihr beide gerade, könntet ihr spontan sagen, was ist gerade mein Lieblingskleidungsstück in meinem Kleiderschrank? Also nicht meins in meinem, sondern meins. Wir kennen alle
deine. Also ich glaube, wenn ich jetzt den perfekten Rock für mich finden würde, würde ich sagen, das ist mein Lieblingskleiderstück. Ich habe zwei schöne Röcke.
Aber sie sind noch nicht perfekt.
Die sind nicht so. Also, ja, sie sind schöne Röcke.
Aber sie sind ein Stückchen zu lang.
Die bringst du mir mal, ich mache sie dir kürzer, wenn du
willst. Ja, das kannst du ja auch mal kürzer machen, stimmt. Ja, und sonst, also meine Jacke habe ich sehr lange schon sehr viel an.
Die Sonne-Mond-Stern-Jacke.
Ja, das ist auch, das hat auch irgendwie eine ganz coole Geschichte, weil ich habe die bei uns im Hausflur gefunden und eben unsere Nachbarn haben die weggetan. Und es war irgendwie von ihrer Großtante oder so. Und die fanden das alle unglaublich schrecklich und haben dann immer auch lange Zeit immer wieder zu mir gesagt, sowas kannst du nicht anziehen. Und die Mama hat auch gemeint, dass ich das nicht anziehen kann, dass es peinlich ist. Also so ungefähr.
Das heißt, es war 50-50. Du fandst die Jacke schon geil, aber du fandst vor allem halt auch geil, dass die anderen es kacke finden.
Nein. Nee, ich fand es wirklich einfach schön. Aber es war natürlich dann auch so ein bisschen eine Bestätigung für mich, dass dann eben alle immer, also alle dort gesagt haben, dass es schrecklich ist, aber ich eben aus meinem direkten Umfeld, von meinen Freunden halt gesagt bekommen habe, dass sie die cool finden. Und das hat für mich auch irgendwie viel bewegt.
Ich glaube, ich habe gerade einen Lieblingskleidungsstück gefunden.
Nämlich?
So einen richtig weiten Kapuzenpulli. Ich habe ja mittlerweile abrasierte Haare und dadurch natürlich setzt man auch eher mal eine Kapuze auf, aber auch dadurch, dass es so gerade, wenn man so schlecht drauf ist, was halt einfach öfter passiert gerade, dass man sofort in so einen Schildkrötenpanzer schlüpft.
Meine Töchter setzen auch super gerne Kapuzen auf. Vielleicht ist es das, so dieses, man fühlt sich dann so eingemuckelt.
Ja, man sieht auch von der Seite, kann einen niemand sehen. Und das ist dann so, man ist ganz in seiner Welt in dem Moment. Man kann sich da ein bisschen ausruhen und gucken, was brauche ich gerade. Und da suchst du Pulli echt ganz gut. Aber sieht halt unglaublich langweilig aus.
Ja, aber es gibt Klamotten fürs Auge und es gibt Klamotten fürs Herz.
Voll.
Und ich glaube, das ist es auch, das kenne ich von mir auch, es gibt Klamotten, die findet man selber so großartig, dass es einem vollkommen egal ist, ob sie andere Leute auch gut finden, weil sie einfach, also die eigene Freude ist groß genug. Und dann gibt es aber Klamotten, wo man, ich glaube, wenn man sich selber nicht zu 100% sicher ist, wie man die jetzt findet, da, glaube ich, nervt es mich dann schon, wenn ich das Gefühl habe, alle sagen mir, das sieht doof aus.
Ja. Oh ja, da habe ich mich, glaube ich, in meiner Jugend auch extrem von einschränken lassen.
Ja?
Also ich habe nämlich die alten Kleidungsstücke von meiner Mama, die meine Oma damals, also 1970, für meine Mama genäht hat, halt so richtig original 70er Sachen. Und es war so mit 15, 16, wo ich die zum ersten Mal ausgekramt habe und habe die dann angezogen und habe sofort irgendwie so einen Kommentar bekommen, zwar liebevoll, aber trotzdem, ja, was ist denn das für ein Vorhang oder Tischdecke oder was auch immer. Und es waren für mich jetzt ganz normale Vintage-Sachen, die aber damals halt noch unglaublich krass waren und habe dieses Ding nie wieder angezogen und ich kann es jetzt noch nicht anziehen, weil das so, weil ich in meinem 16-jährigen Ich stehe, das einen Vorhang anhat.
Ja.
So, das ist total krass, was sich da manifestiert, wenn man vor allem von guten Freundinnen irgendwie Kommentare bekommt.
Aber das heißt, weil der Konrad meinte ja, für ihn war praktisch so als Kind, Jugendlicher jetzt Modeklamotten nicht so das Thema und für dich dann aber so als Teenager schon?
Voll. Also gerade, glaube ich, weil ich in so einem extremen Künstlerhaushalt aufgewachsen bin, dass damals die Kleidungsstücke halt ziemlich ausgefallen waren und dann plötzlich halt in der 5. Klasse mir klar wurde, oh, ich muss jetzt normal werden, ich muss abnehmen, ich muss hübsch werden, ich muss erwachsen werden und dann halt das eine unfassbare Rolle gespielt hat, dass ich möglichst normale Sachen habe und von jedem gute Kommentare bekomme. Und wenn ich keinen Kommentar oder ein schlechtes bekomme, dann habe ich, mein Teenager-Ich hat das nicht mehr angezogen. Und das ist so unfassbar traurig. Und aber man kann halt die Zeit einfach nicht zurückdrehen und die muss wahrscheinlich auch so sein, sonst könnte ich jetzt nicht so frei mit meinem Äußeren umgehen. Aber, ja.
Wie ist das denn? Also, du bist aus Ansbach eigentlich. Du bist ja gar nicht hier aus Würzburg, ne? Und du bist da auf die Realschule, glaube ich, gegangen, ne? Und dann, was hast du mal nach der mittleren Reife gemacht?
Ich bin direkt nach Würzburg gezogen, habe eben die Gestaltungsfass.
Ah, das war direkt im Anschluss.
Dann,
verstehe.
Ich habe mich mit 18 dann freiberuflich gemacht.
Okay. Und als du noch zur Schule gingst, also sprich, als du Kind, Jugendlicher, Teenager war, was dachtest du da, was du später mal wirst? Oder was wolltest du werden?
Ich habe mit 7 und 8 Jahren in so Kurzfilmen mitgespielt, weil wir tatsächlich in Ansbach eine in etwa eine Filmhochschule haben. Jeder, der irgendwie eine Kinderschauspielerin gebraucht hat, war ich dann halt da, weil Ansbach halt auch nicht besonders groß ist. Und für mich, das war halt in der Grundschule, war halt absolut klar, das ist für mich eine Welt, in der fühle ich mich unglaublich wohl.
Und also tatsächlich vor der Kamera auch.
Ja, genau. Ja. Ich habe vor der Kamera angefangen, aber habe halt sofort mal angefangen durchzuplanen. Also da kam so eine 7-Jährige ans Set und meinte so, Entschuldigung, aber wenn ich jetzt von da komme, dann müsste ich doch in der nächsten Szene eigentlich von da kommen und nicht von da. Und die waren so, okay, ja, stimmt. Und da hat es so angefangen, dass ich halt so Lust habe, auch sowas zu organisieren, dass es halt immer so weiterging dann.
Okay, ja. Also das heißt, dass es irgendwo so in die Richtung gehen sollte.
Ja, genau, voll.
War eigentlich.
Ich habe auch tatsächlich mit einer richtig alten Kamera versucht, ein paar Filme zu drehen. Aber das war so witzig und hat Ende nicht hingehauen.
Und wie war das bei dir? Was wolltest du als Kind werden, Konrad?
Ich hatte schon sehr verschiedene Pläne. Die waren unterschiedlich. Also, als ich sehr klein war, da stand Verkäufer schon auf dem Plan. Da haben wir immer in der Nachbarschaft Sachen verkauft. Wir haben dann halt Eis verkauft oder halt angemalte Steine oder Obst, das wir im Sommer gesammelt haben, haben wir dann am Weg verkauft. Nee, das fand ich auf jeden Fall richtig toll. Dann hatte ich eine Zeit, ich wollte Förster werden. Ich weiß nicht warum. Also, ich glaube, ich habe mir selber sehr eingeredet, dass ich in der Natur was machen will.
Also so weit weg bist du jetzt aber nicht davon. Du bist doch Baumkletterer.
Ja, aber also Förster ist schon was anderes als Baumkletterer.
Ja, aber du bist viel in der Natur und hast was mit Bäumen zu tun. Du musst die auch ab und an fällen.
Okay, ja, das stimmt.
Sofern du wusstest schon.
Aber Förster hat für mich auch was mit Tiere schießen zu tun.
Oh, krass. Was?
Deswegen.
Dabei anzumerken, dass Konrad etwa ab 7 oder so Vegetarier war?
Ich habe mich dann eher als Tierpfleger auch, glaube ich, im Wald gesehen. Vielleicht, ja. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich Statistiker werden wollte.
Alrighty.
Ja, und dann hat sich das alles wieder aufgelöst. Dann bin ich wieder zum Verkäufer geworden. Nee, genau, ich bin immer noch nicht, in meiner Findungsphase bin ich, glaube ich, noch nicht am Ende angelangt.
Sondern noch auf der Suche.
Genau.
Ja. Das ist ja auch gut, es ist ja alles immer im Flow. Also,
ja.
Das ist tatsächlich auch ein großer Faktor eigentlich, der zum Laden dazugehört, dass wir beide gesagt haben, hey, wir wollen jetzt anfangen, aber auch meinetwegen nur für 2-3 Jahre, also... Und entweder dann weitergeben an jemanden, das wäre natürlich unser Traum, aber vielleicht auch einfach nicht mehr weitermachen. Und es war von Anfang an so im Raum gestanden, was vielleicht auch so eine Entspanntheit reinbringt, dass man weiß, das ist gar nicht das Lebensziel, jetzt dafür immer diesen Laden groß auszuziehen, sondern es ist einfach jetzt eine Sache, die wir durchziehen wollen und dann auch vielleicht in eine neue Stadt ziehen.
Halt einfach so lange, wie wir halt wirklich richtig Lust drauf haben.
Voll gut.
Ja.
Wenn ihr nicht in Würzburg wohnen würdet, wo würdet ihr denn gerne wohnen?
Also wir haben uns durch unsere Einkäufe in Brüssel ein bisschen in Brüssel verliebt. Mhm. Brüssels ist irgendwie, für uns war das eine sehr magische Stadt. Das ist auch, also ich hatte von Brüssel nie gehört davor. Noch nie von Brüssel gehört, der da wirklich war. Also ich habe Brüssel halt nur als irgendwie Regierungssitz von der EU irgendwie wahrgenommen und sonst als gar nichts. Und als wir dann dort waren, hat uns die wirklich total gefesselt.
Mhm.
Hat eine unglaublich große Altstadt. Und irgendwie eine ganz, man hat das Gefühl, eine ganz lebendige und bewegliche Jugendkultur, weil es eben nicht diesen Ruf hat von das ist die Kulturhauptstadt oder so, sondern es ist eben ganz viel Leerstand und ganz viel es ist ja trotzdem eine Hauptstadt, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen anderes Gefühl, weil es so ist ein bisschen wie so eine Untergrund, also wie so ein Geheimtipp irgendwie.
Noch viel weniger Tourismus. Also das Gefühl, das ist wirklich so anders und als würde man da so ein was unglaublich Tolles gefunden haben, was eigentlich relativ nah von hier aus ist. Also es ist ja nicht weiter als Berlin weg zum Beispiel. Aber eine komplett andere Welt. Also es wird ja meist Französisch gesprochen und es ist ein anderes Land, es ist eine andere Kultur. Obwohl es echt gar nicht so weit weg ist von hier. Und es kennt, also es waren so wenig Menschen da, oder die sagen, hey Brüssel, das ist mega. Und ja, deswegen ist es irgendwie ganz cool.
Okay, das heißt, ich glaube, ihr plant es gerade noch nicht, aber das könnte was sein, was ihr euch vorstellen könntet.
Ja, es glaube ich, also schon halt ein großes Projekt. Also für mich irgendwie scheint das noch sehr groß und auch nicht nah. Also deswegen weiß ich es nicht, aber der Gedanke, da wäre das auf jeden Fall sehr schön.
Jetzt seid ihr ja aber hier in Würzburg. Du bist in Würzburg auch aufgewachsen, Konrad, oder? Da war ich mir gerade nicht sicher. Und was, also das ist so eine Klischeefrage, aber was findet ihr in Würzburg besonders gut und was besonders kacke?
Dadurch, dass ich eben hier aufgewachsen bin, dass ich auch schon weiß, wie alles läuft, dass ich weiß, wo ich halt hingehen muss, wen ich fragen kann, dass ich viele Kontakte habe, die mir helfen.
Mhm.
Und das, ich glaube, ich hätte in einer anderen Stadt viel länger gedauert. Ich hätte niemals so viele Leute, die mir geholfen hätten oder uns geholfen hätten, und hätte auch vielleicht nicht so das Selbstbewusstsein gehabt, hätte mich in einer anderen Stadt ja vielleicht gar nicht getraut. Und das ist in Würzburg einfach sehr toll, dass dann auch doch sehr viel möglich ist. Für mich ist es die Stadt, wo ich mich in meinen Möglichkeiten am allergrößten fühle. Deswegen finde ich Würzburg toll.
Also für mich war es ja auch einfach ein Neuanfang und so ein bisschen einfach in die Selbstständigkeit selbst geschmissen zu werden. Was für mich auch unglaublich toll ist. Also es ist für mich auf jeden Fall ein Vorteil in Würzburg, dass ich einfach fast von Anfang an, also 3 Wochen nach der Schule, einfach wirklich nur noch das machen konnte, wovor ich wirklich brenne und wirklich machen kann und tun kann. Und dafür alles selbst verantwortlich zu sein. Also von nichts und niemandem, auch nicht von dem Staat, eine Unterstützung zu bekommen, sondern wenn man als Freiberuflerin sagen sie, ja, wenn du wenn du sagst, du machst einen Laden oder du machst Fotografie, dann musst du ja schon so viel verdienen, dass du alles selber bezahlen kannst. Ja, dann stehst du da als 18-Jähriger und sagst, okay, mache ich irgendwie. Also das war für mich tatsächlich aber auch trotzdem was Gutes, einfach mal anzufangen. Und ja, aber ich merke tatsächlich immer noch ganz schön stark, dass ich meine engen FreundInnen aus Ansbach extrem vermisse. Also wirklich diese unmessbare Liebe, die wirklich durch den Kopf strömt, wenn ich an diese Menschen nur denke, die konnte ich einfach so leider noch nicht aufbauen. Also bei Konrad natürlich, aber so, ich habe unglaublich viele richtig tolle Bekanntinnen hier, aber einfach noch nicht das, was mit den Menschen, mit denen ich halt eben aufgewachsen bin.
Eben, wir haben es ja vorhin, ich glaube, bevor ich das Gerät angemacht habe, schon mal drüber gehabt, wie sehr einen der Ort prägt, an dem man aufgewachsen ist. Und das ist natürlich der Ort, aber es sind natürlich, ich meine, immer ist der Ort nur so viel wert wie die Menschen, die dort sind. Und ich glaube, ne, nicht umsonst sagt man ja, die Kindheit prägt einen und die Jugend, die Schulzeit prägt einen. Und ich glaube auch, das, was man da an Verbindungen zu Menschen und gerade eben dann zu den Freunden aufbaut, das ist was, also es klingt jetzt so absolut, wenn ich das sage, aber ich glaube, das kann man so gar nicht mehr machen. Das heißt nicht, also wenn ich es jetzt auch mal auf mein Leben beziehe, das heißt nicht, dass Leute, die ich praktisch dann kennengelernt habe, als ich schon nicht mehr da gewohnt habe, wo ich zur Schule gegangen bin, dass ich die nicht auch unfassbar großartige und enge Freundinnen nennen darf. Aber es wird die Freundinnen, mit denen du halt schon auf der Schaukel gesessen bist, das ist was, das hört nie auf. Also das ist eine Verbindung, die ist einfach anders. Und das liegt in der Natur der Sache. Nicht das eine ist besser oder schlechter oder ne, der Mensch, ich schätze den Menschen deswegen nicht weniger wert. Aber das ist eine Art von Verbindung, wenn du jemanden wirklich aufwachsen siehst und er sieht dich aufwachsen. Das schweißt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zusammen.
Aber deshalb bin ich auch extrem dankbar, Konrad kennengelernt zu haben, weil ich dadurch viel mehr Heimatgefühl in Würzburg bekommen habe, weil er hier eben aufgewachsen ist. Hier seine ganzen KindheitsfreundInnen wohnen, seine Familie, und dadurch so Sachen, was vorhin Konrad erwähnt hat, das mit den Kontakten, dass ich dadurch halt auch total profitieren darf. Also, weil Konrads Mama dann zum Beispiel irgendwelche Schauspielerinnen kennt, die ich halt für meinen Film zum Beispiel unglaublich brauche.
Mhm.
Also, dass ich hier dann auch dieses Heimatsgefühl bekomme durch Konrad und sein Umfeld. Ja.
Und ich glaube, so funktioniert es immer. Also bei mir war es auch immer so, wenn ich in eine andere Stadt gezogen bin. Also A, habe ich immer die Stadt davor vermisst. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, wenn man irgendwann die Stadt, von der man wegzieht, nicht vermisst, dann war irgendwas falsch. Und ich fand auch, dass immer, sobald du einen Anknüpfpunkt hattest, den zu kriegen, ist manchmal eine Herausforderung, aber wenn du diesen einen Mensch oder diese kleine Gruppe von Menschen hast, dann ist es eigentlich Schneeballprinzip. Also dann läuft's. Und insofern, da lächelt ihr. und insofern, ich glaube auch, ne, dann, also weil dann kann man sich da so, dann kann man da so mit reinsliden.
Ja, schon. Aber ich glaube, dass einfach gerade das, wie kurz vor Corona eröffnet haben, und da vielleicht dieses Schneeballprinzip angefangen hätte, dieses vielleicht so ein bisschen schmilzt.
Voll.
So,
voll. Ja. Eben. Also ich glaube, so fühlt sich's für alle. Ich habe noch zwei Freundinnen, die sich jetzt gerade kurz davor oder während Corona selbstständig gemacht haben. Ich glaube, das ist so dieses Gefühl, so man war gerade dabei, Fahrt aufzunehmen und bäm, hat jemand einfach volle Karacho die Handbremse reingezogen.
Und ich lerne gerade auch wirklich unglaublich tolle Menschen kennen. Aber es ist einfach was komplett anderes, wenn man sowas, also zum Beispiel, wenn man sich trifft, um rauszugehen, dann muss man die ganze Zeit reden. Und man trifft sich nicht eh mal auf einer Party oder eh mal auf einem Hoffest von uns oder wo auch immer, was keine Normalität in eine Freundschaft reinbringt. Weil keiner trifft sich so, okay, nun reden wir. Wir haben eine Stunde Zeit, danach treffen wir uns wieder in einer Woche, genau für sowas.
Also das ist immer wie so ein Date eher, ne?
Ja, ja. Stimmt, gut ausgedrückt. Ja.
Ja, das ist einfach was anderes, das verstehe ich. Wie glaubt ihr denn, dass das jetzt alles weitergeht? Also jetzt, ich will gar nicht, dass ihr spekulieren müsst, wie lange der Lockdown noch geht, sondern ich meine es tatsächlich größer. Also man redet ja immer von dieser neuen Normalität oder von wegen, es wird nie wieder normal werden oder zumindest das Normal, das wir vorher kannten, kommt sicher nicht zurück. Ist ja auch die Frage, ob man möchte, dass das zurückkommt oder ob das nicht vielleicht sogar der Moment wäre, wo wir die Chance haben, als Gesellschaft vielleicht doch auch 2-3 Dinge zu ändern. Habt ihr tatsächlich vielleicht sogar einen Wunsch oder eine Vision oder einen Gedanke dazu? Was glaubt ihr, wie geht das alles weiter mit unserer Gesellschaft und mit der Welt?
Ich glaube, zumindest in der Kunst habe ich das Gefühl, dass viele sich Projekte geschaffen haben für die Zukunft. Und es kann halt sein, dass die Menschen viel, also zumindest in der Kunst, viel beschäftigter sind oder viel mehr irgendwie machen, weil so viel gerade auf dem To-Do-Plan steht, dass halt super viel in der Richtung passiert, also in der Kunst zumindest. Und auch, ich denke, auch rausgehen und tanzen und was auch immer, dass das schon auch groß zurückkommt. Und sich die Gesellschaft wahrscheinlich aber auch schon teilweise spaltet und manche halt wissen, wenn ich immer zu Hause bin, dann bekomme ich keine Viren ab. Das gilt ja dann auch für andere Dinge. So, ich glaube, solche Menschen wird es auch geben. Aber ich denke schon und hoffe auch, dass die Menschheit vor allem positiven Wind bekommt und sagt, wuh, das ist ja eigentlich Leben und wie schön das sein kann.
Also ich glaube, dass es sich alles herausstellt. Aber für mich ist dann halt, wenn es dann wirklich jetzt langsam losgeht, dass wir sagen, okay, wir versuchen wieder zurück zur Normalität zu kommen, oder ist natürlich, es gibt keinen Zeitpunkt, wo es so sein wird, dass gesagt wird, so ab heute alles wieder erlaubt, sondern es wird halt langsam gehen. Aber genau diesen Prozess ist, glaube ich, einer der wichtigsten, also in der Pandemie, weil jetzt ist es dann, glaube ich, wichtig, daran zu arbeiten, wie man die Welt danach haben will. Und zwar, also für mich ist dann halt wichtig, was ich halt, also natürlich auch irgendwie rausziehen will aus dieser Pandemie. Und für mich ist es eben einmal dieses, glaube ich, globale Bewusstsein, dass jeder weiß, dass eben alles zusammenhängt und dass eine Tat einfach, also eine Tat, die ich begehe, hat einfach Auswirkungen. Und das hat ja die Pandemie sehr direkt gezeigt eigentlich. Mhm. Und auch auf der anderen Seite hatten eigentlich auch alle sehr viel Zeit nachzudenken oder abzudriften. Und da geht es dann auch darum, dass man vielleicht jetzt auch nicht immer halt zurückgeht zu dem, wie es davor war, sondern dass man halt sich überlegt, dass man sich jetzt einfach, weil man jetzt so von außen drauf schaut, nochmal überlegt, wie ich es eigentlich haben will und dann zu einer Realität zurückgeht, die man sich schöner vorstellt.
Ich glaube aber tatsächlich auch, dass sich alles wieder extrem normalisieren wird, auf der Art und Weise, dass viele doch wieder einfach in alte Verhaltensmuster fallen, im Guten wie im Schlechten. Also, dass sie am Anfang das Zusammentreffen mit anderen Menschen erst wieder unglaublich schätzen, aber doch alles wieder bald gut und schlecht normalisiert wird. Und das, also glaube ich irgendwie, dass wir doch mehr Menschen auch schnell wieder einfach in Verhaltensmuster reinfallen.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube trotzdem, dass man, auch wenn es nur kleine Sachen sind, die man verändern kann.
Eben, ich glaube, das ist wieder das von vorhin. Also ich gebe dir recht, ich glaube, dass man ganz viel sogar unterbewusst wieder eben, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, in so Sachen reinrutscht. Aber gleichzeitig eben mit dem Wissen dann direkt wieder zu sagen, insofern ist eh alles wurscht, das ist wie vorhin, wenn man das als Motivation nimmt, dann funktioniert es nicht. Aber ich glaube auch, dass verrückterweise habe ich das Gefühl, dass sich jetzt alle so viele Gedanken machen oder mehr Gedanken machen, zumindest, oder ich mache mir mehr Gedanken irgendwie. Und manchmal auch da frage ich mich, ist es wirklich der Lockdown und Corona und die Zeit, warum ich mir mehr Gedanken mache? Und manchmal bin ich mir sicher, ich glaube, ich würde mir auch so jetzt einfach mehr Gedanken machen. Ich weiß nicht, warum. Ja. Schlechteste.
Das ist schlecht zu sagen.
Ja, ich gehe mal aufs Klo.
Ja, mach das. Ich glaube, ich muss dann auch mal.
Das ist mit dem Regenbogenkopf?
Ja. Das andere ist der Keller.
Ich muss von Tee immer so oft aufs Klo.
Ja, das ist echt aber krass. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich habe nämlich, das ist auch leider ein Nebeneffekt vom Lockdown. Ich trinke ja tatsächlich sehr, sehr gerne Kaffee. Und wenn ich den ganzen Tag hier bin, muss ich teilweise echt aufpassen, dass ich nicht nur Kaffee trinke. Und deswegen habe ich mir angewohnt, mir immer morgens direkt auch eine Kanne Tee zu kochen, dass ich manchmal statt zum Kaffee dann einfach, ach, dann trinke ich halt eine Tasse Tee.
Mhm. Ja, das ist eigentlich auch schon spannend, weil ja der Mensch eben ein Gewohnheitstier ist.
Mhm.
Jetzt gerade, also das geht sehr vielen so und auch uns, dass wir eben um 9, wenn man nicht mehr rausgehen kann, sind wir zu Hause und schauen fast jeden Tag einen Film oder einen Teil von der Serie oder Videos oder sowas. Und hoffentlich halt gewöhnt man sich das nicht an, dass man halt nur noch damit den Abend verbringt, aber hoffen wir es mal nicht.
Nee, also das, was ich vorhin meinte, vielleicht auch wenn wir wieder dürfen, vielleicht sagen wir dann auch, nee, ich will eigentlich gar nicht mehr, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich will es mir auch nicht vorstellen, weil sonst gewöhne ich mir die Vorstellung an.
Ja, siehst du? Also dann gehe ich jetzt auch noch ein Stück genug, wenn wir schon dabei sind.
Jetzt können wir irgendwas über sie sagen und es ist dann im Podcast.
Okay.
Das Kapitel 2 ist besser als die Vintage-Rakete. Nein, ist es nicht.
Ich kann sowas nicht.
Ich kann einfach schöne Grüße an die Antje im Schnitt sagen.
Ja, ganz viel Energie beim Schneiden.
Ja, bald bist du fertig. Es ist nicht mehr so viel, du hast schon über die Hälfte auf jeden Fall.
Ja. Und die Plätzchen sind wirklich lecker.
Okay, sie kommt. Das ist geil, jetzt wo ich selber in der Küche war, merke ich, ne? Man merkt, dass ich das Wohnzimmer aufgeräumt habe und nicht die Küche.
Ah.
So geil.
Alles
schön, ja, alles gut, ja.
Aber ganz im Ernst, also ich frage mich, also meine Mama war ja auch, also mein Papa hat nicht so viel in der Erziehung mitgemacht. Deswegen hat meine Mama sehr viel alleine gemacht, war deshalb alleinerziehend. Und habe mich auch gefragt, wie um Himmels Willen man das alles hinbekommen soll.
Also arbeiten. Ich habe keine Antwort.
Dann, also, dass dann die Wohnung irgendwie nicht IKEA-katalogmäßig aufgeräumt ist.
Und ich glaube, das ist das, was jetzt halt auch alle Familien oder eben Leute mit Kindern merken, dass die Sache ist ja gar nicht, dass du vorher keine Kinder hattest und es nicht auch Chaos war. Ne? Wo Kinder sind, ist Chaos. Aber man darf ja nicht vergessen, dass dieser ganze Wahnsinn, guck mal, wie belastend das für uns ist. Für Kinder ist es auch crazy belastend und die verstehen nicht, warum. Und die können es auch noch viel schlechter reflektieren oder verbalisieren oder so, sondern die merken nur, irgendwas ist komisch. Und sie können nicht in die Kita, die meisten, was A, für die Kinder echt doof ist. Die sehen nicht ihre Freunde. Und gleichzeitig für die Eltern ist es halt auch eben, du bist 24 Stunden am Tag dadurch mit den Kindern zusammen. Du hast kaum eine Möglichkeit für eine Fremdbetreuung. Und also einerseits ist es natürlich mega schön, mit den Kindern Zeit zu verbringen, aber du merkst halt all diese Fenster, die du normalerweise hast, um mal kurz aufzuräumen, hast du halt einfach auf einmal nicht mehr. Und wenn du halt aufräumst und es sind gleichzeitig auch noch zwei kleine Kinder im Raum, das ist wie, wie du kehrst die Straße und hinter dir schüttet jemand den Mülleimer aus.
Das hat meine Mama auch immer so erklärt. Voll. Aber das habe ich mich auch gefragt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich sehr, sehr selten im Kindergarten war. Die Mama hat mich da abgesetzt und ich war so, was will ich denn jetzt mit diesen ganzen Volltrotteln?
Du fandest es scheiße, oder
ich
was?
Das ist schrecklich. Nein. Also wirklich, die, ich weiß nicht, die, das waren noch so Kinder, die haben mich ausgelacht, wenn ich mit einem Käsekuchen mit Mandarinen zum Geburtstag ankam und nicht mit einem fetten Schokokuchen mit Glasur drauf. Also wirklich so diese Art von Kindern einfach. So alles, was halt abnormal ist, ist richtig komisch und keine Ahnung. Es gibt tatsächlich auch Bilder, das habe ich dir bestimmt schon mal erzählt, aber es ist so schrecklich. Es gibt ein Bild, da verziere ich gerade den Kuchen und ich strahle so in die Kamera und mache den so schön und liebevoll. Und dann stehe ich mit diesem Kuchen im Kindergarten alleine. Schau wirklich so verzweifelt lächelnd in die Kamera und dann sind hinter mir nur so Stiere irgendwie, die in die Wurstbrot reingebissen haben, die mich auch ausgelacht haben, das weiß ich halt noch. Und dieses Bild zeigt wirklich so schön mein Kindergartenbild. Also, ich weiß nicht.
Das fühlt sich jetzt irgendwie an, als wäre das dir ja noch voll nah. Also, du kannst dich da ja krass dran erinnern. Ne? Ich meine, du warst ja zwischen 3 und 6, also sprich, das ist ja, also da warst du echt noch klein, aber du kannst dich da so dran erinnern. Das war jetzt nicht so das schöne, oder, also ich glaube, das hast du jetzt nicht so schön abgespeichert. Wurde das in der Schule dann besser oder hast du generell mit so Kindergartenschule irgendwie ein schlechtes Gefühl?
Also, Grundschule war wieder richtig cool. Da kam auch die Zeit dazu, wo ich halt vor die Kamera konnte und hatte eine mega tolle Klassenleiterin und irgendwie war das alles da. Ich hatte auch richtig Lust zu lernen zu der Zeit noch. Also, es war richtig, war richtig toll. Und dann halt ab der 5. Klasse, wie gesagt, dass da dann dass eher so ein Bach wieder runtergegangen ist.
Ja, ich gehe nochmal kurz aufs Klo.
Ja. Das ist doch immer so lustig, was für andere Gespräche entstehen in der Zeit, wo jemand auf dem Klo ist.
Ja.
So. Aber ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, mein erstes so Gespräch, interviewmäßig, was ohne Bild ist, glaube ich. Und es ist ein ganz anderes Gefühl.
Weil, also ich glaube, du bist jetzt gar niemand, der jetzt in Anführungszeichen so mega eitel oder was ist. Aber ich glaube trotzdem, eben wenn man weiß, es ist alles, es ist anders.
Voll. Ja. Und man... So ist es halt viel mehr wegen Gesprächen, man blendet das total schnell aus. Obwohl ich Interviews auch mag mit Kamera, ich sehe ja mein Gesicht auch danach, ich wusste, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist. So, das ist total
krass. Was ja auch normal ist. Und ich glaube wirklich, also das hinzukriegen, dass wirklich Leute die Kamera vergessen, ist viel schwieriger, als dass die Leute das Mikrofon vergessen.
Voll. Ich hatte eine Zeit, ich glaube, mit 16, da hatte ich dann halt ein Handy und hatte eine Zeit drauf entdeckt. Und hat es dann immer so aufgestellt, während ich mein Zimmer umgestellt habe, weil ich es halt wirklich ununterbrochen gemacht habe. Und während dem Zeitrafferaufnahmen habe ich dann halt, das ging dann halt über 3 Stunden, dann doch mal vergessen, dass die Kamera da steht.
Ach Quatsch.
Und das sieht man halt so stark in meinem Gesicht, dass ich irgendwie ich habe mich manchmal beim Seriefilmen gefilmt, habe es dann so geschaut und immer so interessiert geguckt. Und dann irgendwann fällt mein Gesicht so an. Ich so, jetzt habe ich vergessen, dass die Kamera da ist.
Wahnsinn, oder?
Das ist total lustig.
Hast du die Aufnahme mal gesehen?
Aber überhaupt, wie spannend, sich bei einer Serie gucken zu filmen.
Ich glaube tatsächlich, dass es für die meisten Menschen, die hinter der Kamera stehen, so, dass die halt vor der Kamera plötzlich ganz unsicher sind. Aber ich glaube, gerade da ich vor der Kamera angefangen habe, dass es für mich nicht so schlimm ist und manchmal auch irgendwann schön finde. Und mit Konrad ja auch gegenseitig mal irgendwie Bilder mache oder so.
Mir fällt es schwerer, im Internet aufzutreten.
Ja, stimmt.
Als real, tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, im Internet ist mir, da denke ich immer, viel schneller, dass es ganz komisch ist.
Naja,
weil es halt nicht so real ist, halt. Also weil ich mir denke.
Oder vielleicht, weil du halt auch weißt, das ist ja halt dann auch für immer. Und wenn du was live machst, ist es halt, okay, wenn du jetzt halt Quatsch machst, dann wissen das die Leute, die dich jetzt halt sehen, aber dann ist es ja...
Ja, vielleicht.
Aber es ist nicht radierbar. Also, ich weiß nicht, wenn... Sowas wie Versprecher oder keine Ahnung.
Du meinst, das ist jetzt also andersrum? Dass jetzt, wenn du dich versprichst auf einer Bühne...
Oder zum Beispiel halt mit der Akrobatik. Wenn man... Ich würde voll gerne mal ein Video machen, wo wir halt irgendwie trainieren oder so. Und das meinetwegen auch hochstellen kann. Aber ich würde niemals einen Auftritt machen, weil ich dann viel zu viel Panik hätte. Oh Gott, die sehen mich jetzt alle, die denken jetzt alle was über mich und dann mache ich irgendwas falsch und dann bleibt es für immer in den Köpfen. Und also so.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, also live ist live. Ja. Und das hat Vorteile und Nachteile.
Ja.
Eben, weil es hat natürlich auch den ganz besonderen... Nervenkitzel, einfach weil du weißt, das, was du jetzt machst, wird nur einmal so sein.
Aber bei der, bei der Modenschau zum Beispiel, das war ja auch live, aber da konnte man halt alles, wir konnten alles organisieren davor. Und dann an dem Tag hätte nur ein Model was falsch machen können oder was auch immer, oder Techniker, Technikerin, aber im Endeffekt wäre das dann nicht mehr schlimm und vor allem nicht, blöd gesagt, meine Schuld mehr. Oder ich hätte es dann am Ende nicht verkackt.
Ja, da stehen wir auch nicht vor der Kamera dann.
Ja.
Aber wart ihr aufgeregt von der Modenschau?
Also schwierig zu sagen, weil es war halt alles sehr aufregend, auch wegen Corona.
Oh.
Und sowas. Also es war für uns, also es war auf jeden Fall alles sehr aufregend, aber es war irgendwie so, dass halt dieser Auftritt dann teilweise in den Hintergrund gerutscht ist, weil halt alles drumherum so verrückt war. Es war so,
dass man sich mehr Gedanken drüber machen musste, wie machen wir das jetzt alles mit Vorgaben und Richtlinien und so, als wir sind die dann eigene noch, Performance.
Genau, wir sind halt, als die Zuschauer schon da waren, sind wir immer noch rumgerannt und haben halt nur an Sachen gedacht, wie machen wir das denn jetzt und was ist, wenn das? Und dann ist es halt voll untergegangen.
Wie ist das, wenn ihr Stress habt oder halt bei sowas jetzt aufgeregt seid oder so? Wie handelt ihr das? Also seid ihr eher Leute, es gibt ja Leute, die werden dann konzentriert und ruhig. Es gibt Leute, die werden dann ganz aufgeregt und hippelig. Was macht Aufregung oder Anspannung mit euch?
Ich glaube, ich bin einfach voll in meiner Welt und bin schon auf irgendeine Art und Weise, also ich glaube, ich bin schon relativ ruhig, aber sehr schnell, wenn ich irgendwas dann machen muss, so, ja, und du bist schon dahin oder so. Also das ist dann relativ hart vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es klingt relativ hart vielleicht nach außen. Oder? Ich kann es total schwer sagen.
Also ich glaube, hart wirkst du nicht.
Ja, aber verhältnismäßig. Also dass ich dann halt viel... klarer, schnellere Aussagen macht.
So zackig.
Könntest du bitte kurz in die eine Ecke gehen? Ihr müsst jetzt dahin und ihr müsst also so viel organisatorisch...
Macht ihr auch Sinn. Ja, ja.
Also ich glaube, ich bin jetzt zum Beispiel schlechter ansprechbar in den Momenten, weil ich halt sehr viel im Kopf dann mache. Also ich bin dann halt, ich glaube, ich bin äußerlich relativ ruhig, aber ich merke dann halt oft, wenn mich dann Menschen fragen und ich dann so mich konzentrieren muss, überhaupt das zu hören, dass ich halt total arbeite in meinem Kopf. Dass ich irgendwie, also das ist gleichzeitig sehr lebendig oder anstrengend. Also ich bin äußerlich ruhig, aber man merkt mir dann schon an, dass ich dann schon auch gestresst bin. Ja.
Aber ich glaube, an sich können wir schon sehr gut mit Stress umgehen. Also wir sind dann nicht so, dass wir plötzlich vollkommen durchdrehen und dann nichts mehr hinbekommen, aber dann ein bisschen in uns gehen, nicht mehr ganz aufnahmefähig sind, aber dann doch einfach
den Fokus irgendwie dann erst recht halten könnt.
Ich glaube, ich mag die Aufregung. Also so dieses organisatorische, schnell machen, du bist verantwortlich. Also zum Beispiel beim Filmdreh, also ich habe ja 2019 einen Film gedreht, da haben wir uns tatsächlich auch eigentlich näher kennengelernt.
Ah.
dass da, wenn ich dann die Person bin, die jetzt alles in der Hand hat und da eine Aufregung entsteht, irgendwie das auch gerne mag, dann okay, jetzt los irgendwie.
Ja. Man schaltet ja dann auch fast in so einen Überlebensmodus halt irgendwie. Ja, also man weiß, okay, wenn ich es jetzt nicht sage oder wenn ich es jetzt nicht tue, dann wird es nicht passieren.
Voll.
Und dann legt sich da so ein Schalter um und man macht einfach. Mhm. Ja. Und ich glaube, also eben sonst würdet ihr sowas ja auch nicht machen, weil es gibt schon auch Leute, bei denen legt sich dann der Schalter um und sie machen halt gar nichts mehr.
Ja.
Oder sie drehen halt völlig am Rad oder so.
Mhm.
Ja. Was ich mich aber gefragt habe, also eigentlich frage ich es mich jetzt für euch beide, aber gestern habe ich eben hier in diese Dokumentation über dich reingeschalten und vielleicht ist es, also ich weiß nicht, meine subjektive Wahrnehmung, ich fand dich da so unfassbar freundlich und gelassen und sweet einfach, dass ich mich gefragt habe, kannst du eigentlich auch mal richtig aggro, wütend, kotzig sein?
Auf dem Weg hierher?
Echt?
Also nein, ich, Ich glaube, das kannst du besser sagen. Ich glaube, das kannst du besser sagen als ich. Aber ich glaube, ich bin, wenn ich halt so einfach schlecht drauf bin, bin ich halt so eher. Ich versuche halt miteinander, also nicht miteinander, aber so.
Ja, aber das ist so süß. Nein, also das Einzige, was mir einfällt, ist halt wirklich, wenn dich ein Autofahrer
auf dem
Fahrrad.
Stimmt. Ich habe sogar.
Oder eine Autofahrerin.
Ich habe sogar einmal wirklich einen beleidigt.
Ja, und wenn du eben, also bei Fee ist es immer, also auf der persönlichen Ebene, glaube ich, kannst du das nicht.
Aber wird sie dann auch laut? Also würdest du jemanden auch mal richtig anschreien?
Ja, genau. Aber eben nur, wenn sie eben auf die Menschheit.
Oh ja, stimmt.
Also wenn sie auf die Menschheit sauer ist, dann bist du wirklich richtig wütend.
Ja,
aber nicht auf so einer persönlichen Ebene eigentlich. Also außer ein Auto.
Oder wenn halt jemand irgendwie Billigfleisch in sich reinstoppt und einfach keinen triftigen Grund hat, weil er das irgendwie gerade zum Überleben braucht. So, ich glaube, dass diese egoistische Art der Menschheit mich wirklich zu Weißglut bringt.
Mhm.
Aber halt auch in Aktion treten lässt, weil ich dadurch irgendwie politisch ein bisschen aktiver sein kann und vielleicht meine Kunst irgendwie politischer verpacken kann oder so. Ja, aber stimmt. Das macht mich jetzt schon wieder wütend. Dass du
ja, man merkt das gerade ein bisschen. Okay. Das ist erlaubt.
Ja.
Weil eben, also wie du hast es gerade schon gesagt, das ist ja oft ist Aggressivität ja auch, also es hat immer so eine negative Konnotation, aber eigentlich hat es ja auch was mit Motivation zu tun. Also es ist ja auch eine Antriebskraft. Ja. Was würdet ihr sagen, was ist eure Motivation für das, was ihr tut?
Lebenslust.
Boah, richtig schwierig. Willst du es nochmal sagen?
Was würdet ihr sagen, ist die Motivation für euch, das zu tun, was ihr tut?
Irgendwie geht es gar nicht anders. Ich glaube, wir sind beide einfach so gebaut, dass wenn wir was vor Augen haben, einfach das machen wollen. Oder ich kann halt für mich sprechen, dass ich was im Kopf habe und das muss einfach umgesetzt werden. Dass ich bin halt irgendwie ein Dickkopf, aber halt, es kann auch einfach auf eine gute Art und Weise geschehen. Und irgendwie steht da teilweise gar keine Frage dahinter, ob das jetzt, warum das nicht passieren sollte.
Bei mir ist auch, dass ich mich halt ausleben will oder auf jeden Fall ganz viel ausprobieren will. Und auch immer dieses Gefühl habe, dass ich eben immer beim Machen anfange. Also dass ich dann, wenn ich Motivation suche, dass ich einfach irgendwas anfange, auch wenn ich dann nicht genau weiß, ob es genau das ist, was ich will. Aber ich habe dann immer das Gefühl, dass wenn ich noch länger darüber nachdenke, dass ich mich noch weiter davon entferne.
Mhm.
Dass ich dann lieber die erste Möglichkeit nehme, die ich sehe, anstatt mir dann zu überlegen.
Das finde ich sehr, sehr klug. Ja. Also ich kenne es von mir, dass mir das oft passiert, dass man, wenn man den Absprung nicht schafft und dann in dieses Gedankenkarussell gerät, dann bist du nur noch am Denken und kriegst eben den ersten Schritt nicht. Und ich glaube, das ist der richtige Gedanke, oder ein guter Gedanke, wenn man was tun will, dass der erste Schritt halt nicht perfekt sein muss, sondern dass man ihn halt nur mal gehen muss.
Aber ich weiß ja nicht, ob das dann ein Gedanke ist, also ich weiß nicht, ob es klug ist oder ob wir halt einfach so sind. Also dass ich glaube, dass wir halt einfach so...
Beides.
Ist halt auch so ein bisschen naiv dann, dass wir halt einfach machen. Also kann auch positiv sein, Naivität, aber wir machen es halt einfach und viele anderen würden halt dann wahrscheinlich viel mehr Sorgen haben oder noch mehr drüber nachdenken. Und das kann auch eine Stärke sein.
Ja. Aber genau das ist jetzt das Problem bei Corona, finde ich, dass man eben nicht direkt in Aktion treten kann. Ich mir persönlich viel mehr Gedanken plötzlich um die Projekte mache und oh Gott, das muss ja jetzt noch das und das und das für eine Aussage haben und jetzt muss ich noch SchauspielerInnen irgendwie zurechtfinden und das geht jetzt gar nicht, dann mache ich das doch irgendwann, erst wenn ich ein Konzept ausgearbeitet habe. Und das war eben damals so das Ding, dass wir einfach Machmenschen sind und einfach anfangen können. Und jetzt eben, okay, in einem Dreivierteljahr, dann können wir vielleicht, so, das macht einfach dieses Machttun einfach kaputt.
Und ich glaube, das ist das, was, vielleicht ist das tatsächlich eins der Dinge, das die Leute so wahnsinnig macht. Eben, weil du einerseits denken kannst du, aber du kannst nichts tun.
Mhm.
Und dann können die beiden Sachen nicht mehr parallel laufen. Mhm. Und dann überholt das eine das andere und dann hängst du in dieser Denkschleife fest, ohne die Möglichkeit, das irgendwo, auch, ohne Outlet einfach.
Und du bist auch ein bisschen gefrustet, dass du deine Sachen nicht umsetzt, zum Beispiel, warum du, dass du das nicht machst, was du dir vorschwebst, und dann bist du schon wieder beim nächsten Punkt, bräuchtest du aber eigentlich den Punkt davor, dass, weil es drauf aufbaut oder sowas. Mhm. Das ist wirklich, das wird so ein bisschen, es überschlägt sich, das finde ich ein sehr guter Ausdruck.
Ich habe mich auch tatsächlich schon mal gefragt, ob ich mittlerweile ein anderer Mensch geworden bin. Weil ich halt früher, ich hatte mal ein Projekt und das habe ich umgesetzt. Und bevor ich das nicht umgesetzt habe, habe ich eigentlich keine Projekte schon angefangen. Das war eigentlich immer so ein Ding, ich will eins fertig machen und dann weitermachen. Und jetzt durch den Film, dass der noch nicht fertig ist und aber schon so kleine Projekte machen, schon irgendwie für die Zukunft, weil man ja nichts machen kann gerade, irgendwie nichts fertig wird, denke ich, oh, ich bin ja doch kein Mensch, der irgendwie so organisiert alles einfach abhakt und macht und dann weiter, sondern der doch irgendwie schleifen lässt und tausend Ideen hat und nichts davon macht. Ja. Obwohl ich halt einen Grund dazu habe, aber ich frage mich dann trotzdem.
Und wenn du das feststellst, bist du streng mit dir? Also ärgerst du dich dann über dich selber oder kannst du dann schon auch so sagen, das ist jetzt halt so, aber das ist okay?
Ich glaube, mich nervt das leider schon. Ja.
Also ihr habt ja schon gesagt, dass was ihr gerade macht mit Kapitel 2, dass das von vornherein ja jetzt nicht unbedingt ausgelegt ist bis ans Ende eurer Tage, sondern dass das halt ein Projekt ist, solange wie das läuft und ihr Lust drauf habt, ist das. Insofern ist vielleicht die Frage, wo wollt ihr hin? Falsch oder ich weiß nicht, habt ihr ein spontanes Gefühl dafür? Was wäre so ein Ziel?
Also bei mir ist es, glaube ich, einfach die Fotografie weiter ausbauen und einfach an immer mehr Menschen zu geraten und da weitermachen zu können. Und irgendwann in fernster Zukunft einen autarken Bauernhof zu gestalten.
Okay.
Ja, das ist auf jeden Fall tatsächlich ein ziemlich festes Projekt, das ich jetzt auch so mit kleinen oder wir mit kleinen Schüben schon so angehen, dass man sich halt informiert, wie ist es mit Ackerbau und was auch immer.
Okay, also das heißt, es ist auch ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Ziel. Ich meine, ja, macht ja
Sinn. Muss nicht sein. Also ich glaube, jeder von uns hat zwar diesen Wunsch, aber ob wir das zusammen irgendwann erleben oder auf andere Art, ist, glaube ich, uns ziemlich frei in der Vorstellung.
Ja. Doch, also das ist für mich auch eine sehr schöne Vorstellungen, irgendwann mal mit Familie oder auch nicht. Aber am liebsten mit Familie auf dem Bauernhof oder eben auf irgendwie in eine Gemeinschaft zu ziehen oder so, wo man sich eben zu einem großen Teil selbst versorgen kann. Genau, ja.
Voll schön. Das ist ein gutes Ziel.
Ich finde, es ist vor allem ein Ziel, dass ein nicht denken lässt, oh, ich muss jetzt in meiner Jugend noch ganz viel erleben und so viel wie möglich machen, sondern dass vielleicht gerade mit Kindern dann eigentlich noch ein viel größeres Kapitel aufschlägt und eine Motivation für auch das richtig Altwerden irgendwann macht. Also ich will dann auch meine Mama irgendwann dazu holen und die dann einen Ort hat, wo sie nicht irgendwie im Altenheim langsam weniger wird, sondern wo sie einfach immer mehr aufblühen kann und einfach so lange im Garten mithilft, wie sie einfach kann und das einfach so viel Motivation für das ganze Leben schafft und nicht nur, oh, jetzt hoffentlich schnell und dann irgendwann, ja, wird man dann halt alt, sondern das auch genauso viel Vorfreude bereitet wie das jetzige irgendwie.
Ja, und ich glaube, das ist es wahrscheinlich. Also jede Lebensphase ist anders, ne? Aber es heißt ja nicht, dass sie deswegen unbedingt eine super viel schlechter oder super viel besser sein muss.
Ja.
Wie ist es für euch? Was würdet ihr sagen, ist jetzt gerade die größte Herausforderung?
Und woher man die Motivation zieht.
Ja.
Ja.
Einer Meinung.
Ja. I feel you. Und was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt, wenn wir jetzt noch weiter nach vorne gucken, also zurückgucken im Sinne von, seit ihr diesen Laden aufgemacht habt, was war da die größte Herausforderung?
Also, es gab auf jeden Fall eine Phase, mit der es ein bisschen schwierig war im Kollektiv unten im Laden, weil wir eben halt, weil wir uns entschlossen haben, eben das alle zusammen mit gleichen Rechten zu beanspruchen, diesen Bereich. Und dann aber halt gemerkt haben, dass halt die Arbeitsverteilung einfach überhaupt nicht stimmt. Dass eben wir meistens total hinterherräumen mussten und teilweise wirklich ja, dann halt Sachen, also dass dann halt die Tür offen gelassen wurde nachts und sowas, was halt, also so wirklich so richtige Sachen, die gar nicht gehen. Und über einen längeren Zeitraum hinweg war es irgendwie ja keine gute Stimmung. Das war auf jeden Fall eine, das war auf jeden Fall ein ganz schön großes Ding. Ist jetzt gerade gut, sind wir mal gespannt, wie es wird, wenn wieder viel Durchlauf ist. Jetzt gerade ist es natürlich einfach, weil wir nur einen sehr kleinen Kreis sind. Genau, es wird spannend, wie das wird, wenn wieder viel los ist. Mhm. Was für mich auch noch große Herausforderung ist, ist eben dann die Freizeit zu trennen mit der Arbeitszeit. Mhm. Das eigentlich geht vielen Selbstständigen so, aber was mir schwer fällt, ist dann nach der Ladenszeit das Handy mal wegzulassen und nicht auf E-Mails zu antworten, die reinkommen oder so. Und das muss ich auf jeden Fall noch weiter lernen.
Aber ja, deswegen der Tipp mit den Listen. Der Tipp mit den Listen ist wirklich, also ich finde, in dem Moment hat man wie, also man hat immer so das Gefühl, man muss an alles denken. Und es ist wie, als würde das Papier einfach kurz bis morgen weiter für dich denken und hat alles und es kann nicht verloren gehen. Und ja, wie so ein, du bist einfach frei. Ja,
genau, wie so ein Speicher. Und ich hatte da mit einem Freund immer die Diskussion, weil wenn der mich das gefragt hat, habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich habe es aufgeschrieben. Insofern ist überhaupt kein Problem, ich kann nachgucken. Und der war immer total irritiert. Und ich so, warum weißt du das denn nicht? Warum weißt du das denn nicht? Aber ich habe dann immer gesagt, naja, aber wenn ich es mir doch aufgeschrieben habe, brauche ich es mir ja nicht auch noch merken. Also das wäre ja doppelt, sondern ich mache ja damit Platz im Gehirn frei, dass ich es aufschreibe. Ja, also kann ich
dann verstehen. Dann merkt man ja direkt, wie viel es bringt.
Ja.
Also wenn man dann das Papier oder das Handy irgendwie verliert, vergisst.
Das wäre dann doof.
Ja. Sehr gut dabei.
Und was war die größte Überraschung?
Corona.
Also.
Seit der Ladensgründung
ja,
oder
ja,
davor? Also für mich war auf jeden Fall am Anfang überraschend, wie viele Leute da in unserem Laden unterwegs waren.
Auch im Sommer war es so, dass halt immer Menschen da waren und auch einfach vor der Tür zusammen saßen und einfach beieinander waren. Das war auf jeden Fall richtig cool. Aber das hat eben dann zu der Zeit aufgehört, wo schon wieder es halt enger wurde, aber man halt noch offen haben durfte. Und das war halt richtig schade, finde ich, der Teil, weshalb da auch irgendwie, glaube ich, am meisten bei mir psychisch passiert ist einfach. So, dass keiner mehr da war und du trotzdem da stehen musst.
Ja, ja, eben, ich glaube, das war auch, es passte dann halt alles wieder nicht so zusammen.
Ja, voll.
Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch die Antwort auf die Frage, was ihr gerade am meisten vermisst.
Ja, schon. Also, und ich freue mich eben sehr darauf, sich ganz, komplett frei zu fühlen und auch ganz viel Kontakt. Ja.
Ja.
Mir wird es jetzt gerade erst verrückterweise so total bewusst. Also ich meine, ich kann total nachvollziehen, was ihr gerade sagt, aber mir wird es jetzt noch mal mehr bewusst, wenn ich mir vorstelle, irgendwie, wie lange ist jetzt das Abi her? 2 Jahre bei dir, ne? Also das heißt, ihr seid jetzt gerade in der Zeit, wo man das Gefühl hat, hier, jung, wild, frei, man, ne? Die Welt gehört euch und habt euch selbstständig gemacht, einen Riesentraum verwirklicht. Es kommt gut an, alle Türen stehen offen. Ja. Und also, ne, ich kann mich, also ich hatte, habe ganz andere Dinge gemacht in dem Alter, aber trotzdem, ich kann dieses Gefühl spüren irgendwie. Und dann, bam, kommt Corona. Es aber ist ich halt glaub, schon das, echt fies.
Aber ich glaube, es geht dann einfach gerade den meisten Menschen in unserer Generation so, als ob die jetzt irgendwie was Großes aufgebaut haben oder nicht. Einfach diese Freiheit, auf die man 12 Jahre meistens hingearbeitet hat, die ist einfach plötzlich verwehrt. Und es ist war für mich in der Schule Lichtpunkt, dass danach die Freiheit beginnt und dass die halt so radikal zurückgenommen wird.
Ich glaube, ja. Am schlimmsten ist es eben für die Menschen, die eben auch schon davor, also die sozusagen diese Phase jetzt gebraucht hätten. Mhm. Zum Beispiel nach dem Abi oder so, die so eine Phase gebraucht hätten, wo sie sich mal ganz frei machen könnten. Und ich glaube, dass es eben jetzt durch so eine Phase mit eben viel Nachdenken und viel Ängsten irgendwie, dass es halt, dass für viele Menschen ganz, ganz blöd war, die Phase.
Die hatten keinen Puffer, die hatten noch gar nicht die Möglichkeit, genau, sich irgendwie einen Speicher aufzubauen, von dem sie jetzt zehren können.
Genau, und die haben jetzt, und viele haben jetzt, glaube ich, halt danach, machen sich dann den Druck, jetzt kann ich nicht noch weiter rumhängen, sondern will jetzt anfangen und arbeite oder sowas. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass es, also mit den Menschen fühle ich irgendwie am meisten mit, dass die, weil bei mir selber denke ich immer, ich kann danach trotzdem, ich kann danach ja immer noch ganz lange frei sein, weil ich irgendwie, also weil ich glaube, dass ich das halt im Kopf nicht so habe, dieses Gefühl. Aber genau, für viele Menschen ist es, glaube ich, ganz blöd gewesen.
Ja, ja, vor allem dieses eine Jahr nach dem Abitur. Ich habe das mitbekommen in der Realschule, wenn man nach der Realschule keine Ausbildung gemacht hat oder sonstiges, da haben sich wirklich ausnahmslos jeder blöd angeguckt. Und nach dem Abitur ist es ja genau andersrum. Mhm. Da ist es die Norm, dass du ein Jahr ins Ausland gehst. Fertig. So. Und aber ein Jahr, das ist irgendwie genau festgeschrieben. Und wie du schon gesagt hast, genau die Menschen, die, wo das halt jetzt reingefallen ist, sind genau dieses Jahr.
Die nutzen dann jetzt dieses Jahr, um ein Jahr rumzuhängen.
Genau, und die halt trauen sich jetzt nicht, weil das ja jetzt nicht die Norm ist, dass man 2 Jahre macht, trauen sich jetzt nicht, ja gut, dann mache ich halt nächstes Jahr mein Auslandsjahr und plane jetzt einfach schon mal, sondern ja gut, dann mache ich halt jetzt doch eine Ausbildung oder ein Studium. Mhm. Ja, ist halt jetzt mal ein freies Jahr gewesen.
Wie gesagt, total verrückt, ehrlich gesagt. Mir wird das jetzt nochmal ganz anders bewusst. Also, weil ich glaube, ne, es ist für Leute in jedem Alter Kacke. Und ich glaube, es ist auch immer blöd, da so zu gucken, für wen ist es jetzt am schlimmsten. Ne? Das ist genauso, wie ist es jetzt für den Single am schlimmsten oder für die Mutti oder für, ne? Genauso ist es schwierig, für welche Altersklasse ist es am schlimmsten. Es ist für jeden auf seine Art und Weise schlimm. Aber ja, wenn ich jetzt so mein 20-jähriges Selbst channele, dann denke ich mir schon so, oh shit, ey. Ja, dann drehen wir doch die Stimmung jetzt mal wieder nach oben und fragen, und was ist das, worauf ihr am meisten stolz seid?
Einfach zu machen, also Ideen zu haben und sie umzusetzen, ohne meistens mit der Wimper zu zucken. So.
Ich glaube, am meisten stolz auf mich bin ich, also wenn ich jetzt so auf mein ganzes Leben beziehe, ist es, dass ich eben aus meiner sehr zurückgezogenen Phase herausgekommen bin, die ich in der Kindheit hatte und jetzt sehr viel ausprobiere und irgendwie sehr offen bin für mein Gefühl, für sehr viele Sachen. Ich glaube, da bin ich jetzt auf mich am meisten stolz.
Mit Blick auf die Uhr habe ich jetzt noch 3 Fragen genommen. Und du,
es ist 9:05.
Ach du Junge. Ja. Aber trotzdem haben wir schon eine Weile geplaudert. Wenn du dem Jahr 2020 einen Titel geben müsstest, was wäre der?
Ausdauer.
Ausdauer?
Ja.
Und du, Konrad?
Unerwartet.
Okay, das ist schön. Oh, das war aber unerwartet, finde ich. Klingt sehr viel schöner als, oh, das war aber scheiße.
Stimmt. Ich hätte auch scheiße sagen können.
Weil du ja gesagt hast, dass du 20 bist, muss ich das jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen anpassen. Mhm. Was würdest du die Vergangenheitsfee vor 5 Jahren, du vor 5 Jahren, was würdest du der sagen?
Okay.
Und im Anschluss kommt gleich noch die Frage, was würdest du der Zukunft, was würdest du der, die Zukunftsfee fragen in 10 Jahren?
Du kommst aus dieser Schule irgendwann raus Und du wirst irgendwann all deine Fantasie unter die Menschen bringen. Und dass diese Teenagerzeit dazugehört hat, du dich nicht deswegen fertig machen musst. Ja. Und mein zukünftiges Ich?
In 10 Jahren? Was würdest du das fragen?
Hast du deinen Hof schon? Das ist so spannend.
Voll gut.
Ja, und ob ich immer noch diese Lebensenergie einfach habe und immer noch die ganze Zeit Lust an Projekten zu sitzen, habe an Projekten zu sitzen. Ja.
Spannend. Was ist mit dem Vergangenheits-Konrad vor 5 Jahren?
Ich glaube, so ganz, ganz klassisch, so du bist gut und du machst das richtig. Und trau dich und das wird schon klappen noch.
Voll gut, wie gut wäre das, wenn immer mal wieder so das Zukunfts-Ich käme.
Mir fällt gerade auf, ich hatte vor, ich glaube, 8 Jahren einen Brief an mein 30-jähriges Ich geschrieben.
Und wo ist der?
Da gab es so einen Briefkasten, da konnte man das abgeben. Und es wird halt, wenn ich 30 bin, einfach an meine Kindheitsadresse geschickt oder so.
Und wann hast du das geschrieben?
Ich glaube 2012.
Boah.
Okay, ich bin jetzt schon gespannt.
Kannst du dich noch erinnern, was du geschrieben hast oder gar nichts mehr?
Gar nicht. Gar nicht. Geil. Vor allem ist das spannend, weil das Teenie-Ich ist für mich meine einfach schlimmste Phase gewesen. Und was das dann zu mir sagt in der Zukunft, ist einfach ultra spannend.
Was würdest du den Zukunftskonrad in 10 Jahren fragen?
Das ist mir tatsächlich eine weniger wichtige Frage. Ich weiß es gar nicht.
Nix. Vielleicht. Was ja aber eigentlich auch gut ist.
Ja.
Ist ja nochmal so unterstreicht dieses, ich mach einfach mal.
Ja, genau, also ich glaube, ich würde halt, wenn dann was nicht so Lebenswichtiges fragen, weil
dann was wäre denn, wär denn was Unlebenswichtiges, was du ihn fragen würdest? Was
so, Lieblingsessen? Ja, magst du gerade gerne die Schokolade? Da habe ich echt da gefallen. Ja.
Ich würde sagen, das wäre so ein klassisches Beispiel von Möglichkeit verschenkt irgendwie. So, okay. Du hast 3 Wünsche frei. In welche
Aktien soll ich denn investieren?
Ich hätte gerne mehr. Was würdest du dir wünschen, dass man mal später, wenn du alt und grau bist, von dir sagt?
Da gibt es, glaube ich, 2 Stimmen in mir. Und zwar einmal eine Stimme, die möchte, dass man über mich sagt, dass der Konrad ganz schön was Besonderes gemacht hat und was vielleicht ein bisschen abgefahren ist oder was man sozusagen auch über das spricht, was ich gemacht habe. Und andererseits natürlich auch einfach, dass ich allen irgendwie gut getan habe und halt einfach als glücklichen, netten Menschen in Erinnerung bin. Ja.
Ich glaube, aus meiner jetzigen Sicht würde ich wollen, dass man sagt, dass die Fee die Menschen mit in ihre Märchenwelt hineinflattern ließ und einfach Liebe in die Welt getragen hat. Also im Kleinen wie hoffentlich irgendwie im Großen. Also ein kleines Stückchen Frieden mit reingebracht hat vielleicht. Das wäre schön.
Das ist wirklich schön. Voll schön. Das finde ich ein gutes Ende.
Ja.
Das ist ein positives.
Was ich auch noch bekommen habe.
Wer hätte das gedacht?
So, Hut ab, wer bis hierhin durchgehalten hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache es jetzt ganz kurz, euch glühen sicherlich die Ohren. Ich freue mich wie immer über Feedback, über Anschlussfragen, über Vorschläge vielleicht für neue Gäste und über alles, was ihr halt so zu sagen habt. Wir sehen uns entweder in der Vintage-Rakete oder irgendwo in der Sonne. Bis bald!
Ich habe voll die Zeit vergessen. Also wirklich komplett.